Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der vorletzte Triple Header der Saison 2024 ist zu Ende gegangen mit dem großen Preis von Brasilien, den Max Verstappen gewinnen konnte. Was für ein Ritt vom Weltmeister. Ja, der Weltmeister von 2023 wird vermutlich auch der Weltmeister von 2024, denn jetzt kann er eigentlich die Weltmeisterparty schon buchen. Vielleicht sogar in Las Vegas. Ja, also wo könnte man besser Weltmeister werden als in Las Vegas? Ich weiß es nicht, aber Fakt ist, die Zeichen stehen gut für ihn, dass er das jetzt schafft. Er hat jetzt nämlich, ich glaube, 67 Punkte Vorsprung auf Lando Norris, 62 Punkte, keine Ahnung, auf jeden Fall über 60 und das ist ein richtig dickes Polster. Lando Norris, über den müssen wir natürlich heute auch sprechen, der hat viel Kritik in den sozialen Medien abbekommen, aber ob diese Kritik gerechtfertigt war, auch in dieser Schärfe, darüber müssen wir heute reden. Wir blicken auf den großen Tag von Alpine am Sonntag. Esteban Ocon und Pierre Gasly haben es aufs Podium geschafft. Bin gespannt, ob Dennis seine Emotionen mittlerweile wieder unter Kontrolle hat. Dann schauen wir ins Nirgendwo, denn irgendwo im Nirgendwo finden wir Sergio Perez, Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Also drei der erfahreneren Piloten in der Formel 1 hängen mächtig durch. Und die jungen Wilden, die haben ordentlich Lehrgeld zahlen müssen am Wochenende. Also viel zu besprechen und das mache ich mit meinem Caipirinha-Cocktail. Dennis Lewandowski, hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Und Kevin, du hast mich ja in der letzten Folge dazu aufgefordert quasi, da auch nachzugehen, investigativ, wenn du etwas sagst. Und da möchte ich dann direkt sagen, es sind 62 Punkte. Ich habe gerade ganz kurz den Taschenrechner angeschmissen.
Danke.
Dann haben wir auch die richtige Zahl genannt.
Danke, dann können die ersten negativen Kommentare schon wieder stecken bleiben. Ja, das ist wunderbar, das freut uns. Nee, Spaß beiseite. Max Verstappen, ja, was war das? Also ein Wochenende, wo man dachte zu Beginn, boah, wird jetzt aber schwer hier. Der kam nicht so gut rein, war erneut nicht so ganz zufrieden mit dem Auto, obwohl insbesondere beim Sprint dann wiederum die Pace von ihm doch richtig gut war. Da wurde er dann nur Vierter, weil er eine Plus-5-Strafe bekommen hat. Eine Plus-5-Sekunden-Strafe, hatte den dritten Platz dann an Charles Leclerc verloren, weil Verstappen sich nach dem Ende der VSC-Phase sehr schnell neben Oscar Piastri gesetzt hat. Die Pace am Samstag war gut, am Sonntag war es dann nicht ganz klar, wo es hingeht und die Qualifikation, die lief gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er war alleine schon von der Zeit her nicht gut genug. Also diese rote Flagge, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass die Aufregung bei Red Bull da ein bisschen übertrieben war, weil Verstappen hatte allgemein keine gute Zeit gesetzt. Also diese Aufregung war umsonst. Aber was er im Rennen gezeigt hat, dann von Platz 17 zu starten und auf den ersten Platz vorzufahren, klar, er hatte das nötige Glück durch die Rotphase. Er konnte seine Reifen quasi gratis wechseln, er musste keinen Boxenstopp machen. Aber bis dahin hat er sich das ja schon aufgebaut, Dennis. Also das war schon wirklich ein weltmeisterlicher Ritt von Max Verstappen.
Ja, das war einfach, ja, weltmeisterlich ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Also bis Sonntagmorgen sah es ja echt wie so ein kleines Pechwochenende für ihn aus. Du hast gerade gesagt, im Sprint hat er zwar gute Leistungen gebracht, dann aber nachträglich eine Strafe kassiert. Und am Sonntagmorgen in der Qualifikation lief alles gegen ihn. Und eine Zeitweise hatte man dann wirklich das Gefühl, es könnte jetzt heute dann doch der Tag sein, an dem Lando Norris zuschlägt und vielleicht dann noch ein paar Punkte gut macht und die Weltmeisterschaft wirklich öffnet. Aber dann gab es eben diese Triumphfahrt des Max Verstappen, sicher auch durch die rote Flagge begünstigt, aber auch Lando Norris hat ja am Ende gesagt, also Max hatte eine Pace drauf und wahrscheinlich hätte der uns auch bei normalem Rennverlauf geholt. Und wir haben ja vorher in der Watchparty darüber gesprochen, als Dr. Marco sagte, der Max, der wird aufs Podium fahren, das haben wir uns so ausgerechnet. Und ich für meinen Teil habe da echt so ein bisschen gedacht, boah, Dr. Marco, also sehr, sehr offensiv gedacht und aber Max Verstappen war wie von einer anderen Welt und nachdem wir in den letzten Wochen und zu Recht, das möchte ich dazu noch sagen, ihn ja auch kritisiert haben, War dieses Wochenende beziehungsweise dieser Sonntag Nachmittag im Rennen für mich auf jeden Fall wieder ein Zeichen, dass da der Weltmeister Max Verstappen war. Und ich finde, das muss man dann auch wirklich so aussprechen und allen Tribut zollen, denn das war wirklich weltmeisterlich. Und die Parallelen zu Donington 93 mit diesem Start, den er da geliefert hat, ich hatte in der Watchparty gesagt, das war so ein bisschen wie wenn du auf PlayStation die KI auf 50 stellst und dann losdüst. Der ist an allem vorbeigegangen. Auch da, klar, realistisch gesehen, es waren zwei Startplätze leer, der von Alex Albon und dann der von Lance Stroll, aber das soll dem Ganzen auch nicht irgendwie hier Trübsal blasen, also das war eine astreine Leistung von Max Verstappen und ich glaube, dieses Rennen wird er für sich in seiner Karriere ganz, ganz hoch setzen und das war ein Riesending auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2024.
Aber trotzdem kann man die Frage stellen, glorifizieren wir diesen Sieg zu sehr? Also gestern, liegen jetzt so circa 24 Stunden zwischen gestern dem Rennen und dieser Aufzeichnung hier. Nicht ganz, aber ungefähr. Und wir haben ja auch in dem YouTube-Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de darüber geredet. Und da habe ich dann die Kommentare danach so ein bisschen durchforstet und auch die Kommentare natürlich in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und die Discord-Gruppe, den Discord-Channel. Und da gibt es doch viele, die sagen, ja, okay, das war schon eine gute Leistung, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Das war jetzt nicht eine Leistung wie Schumi 96 in Barcelona, das war nicht eine Leistung wie Vettel 212 in Brasilien, das war nicht eine Leistung wie bla 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 bla. Das war halt auch Glück. Das war halt auch großes Glück, dass er diese Rotphase hatte. Kannst du dem was abgewinnen?
Ich sag mal so, ich habe es ja auch gerade gesagt, natürlich haben die Parameter des Rennens alle auch für Max Verstappen gesprochen. Das war wie ihm auf den Leib geschneidert. Aber am Ende des Tages, wenn wir auch betrachten, wie viele, und ich habe gerade das Klassement hier vor mir, wie viele Leute auch ausgeschieden sind, wie viele Leute da Fahrfehler drin hatten und Ausritte, muss man erstens sagen, dass Max Verstappen eine astreine Leistung gebracht hat. Und nichtsdestotrotz, auch wenn das Glück ihn an diesem Sonntag hold war, musste er das erstmal durchbringen. Er musste Überholmanöver setzen, er musste das Auto auf der Strecke halten. Und Sergio Perez hat ja gezeigt, dass der Red Bull von sich aus jetzt nicht, zumindest scheint es dann so, nicht so überlegen war, dass man damit alles abräumen kann. Also natürlich der frische Motor hat geholfen und Max Verstappen aber sicherlich da auch einen Teil zu beigetragen. Ich glaube halt, glorifizieren hat auch immer was mit Emotionen zu tun. Und Emotionen, wenn du hinterher einen Tag später drüber nachdenkst, dann kannst du diese ganzen Punkte sehen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen unter der Watchparty oder unter dem Video hinterher, Formel 1.de, wo auch jemand dann sagte, ja, aber dann muss man ja auch Donington 93 über Senna reden, da war dies und das und jenes. Man kann es am Ende immer wieder kleiner reden, man kann am Ende immer die Sachen auseinandernehmen und Punkte finden, die dafür gesorgt haben, dass es eben so ausging. Aber ich glaube, aus dieser Emotion raus, dieser Moment und diese Zeit auch für Max Verstappen, man darf ja auch nicht vergessen, was für eine lange Durststrecke er hat und das hat man ihm ja auch angemerkt, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Ich habe Max Verstappen schon ewig nicht mehr gesehen, dass er sich so gefreut hat und ich glaube schon, dass das viel wert war und aus der Emotion raus einfach eine geile Sache. Dieses Rennen war emotional wirklich ein großes Ding und ich glaube schon, wenn man dran zurückdenkt, auch an das, was man eben selber mitgemacht hat, wie man das Rennen erlebt hat, wird das in den Köpfen hängen bleiben. Die Für und Wider, klar, die kann man besprechen und da kann man auch, wie gesagt, Punkte finden, wo man sicher sagen kann, die sind total in Richtung Max Verstappen gelaufen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass dieser Sport ja auch von der ersten Emotion lebt und die lasse ich mir persönlich nicht nehmen, weil ich eben glaube, dass man an allem was aussetzen kann, wenn man möchte. Aber ja, die Punkte würde ich jetzt aber auch nicht wegreden wollen. Also die haben sicher dazu beigetragen, dass wir eben dieses Phänomen haben. Aber das haben wir ja bei allen großen Momenten im Sport. Wenn du dann darüber redest, beim Fußball, da gewinnt einer mit 1-0 das Champions-League-Finale, da kann man auch sagen, ja, aber wenn der eine Ball vom Gegner reingegangen wäre, dann hätte es 1-1 gestanden und. Klar, es sind immer diese Momente, die man da kleinreden kann, aber für mich steht die Emotion im Vordergrund und ich finde, dieses ganze Konstrukt, Max Verstappen, der immer mehr ins Hintertreffen geraten ist mit dem Auto, der wirklich auch eine harte Zeit durchgemacht hat und generell bei Red Bull, und das darf man auch nicht vergessen, wie viele Siege er auch noch in der Zeit eingefahren hat, wo es beim Team auch wirklich drunter und drüber ging und der sich jetzt ja diesen Befreiungsschlag verpasst und die WM jetzt komplett dann in seine Richtung zieht mit einer tollen Leistung, also das würde ich emotional gesehen aber auch nicht missen wollen. Das ist ja die Formel 1, die wir ja alle lieben.
Ja, das letzte Mal hat er gewonnen in Spanien. Also das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ja, da war ich vor Ort und das habe ich dann miterlebt. Und da habe ich Lando Norris damals gefragt, da war er, glaube ich, Zweiter, ob er denn jetzt die WM angreifen wird. Und da hat er gesagt, ja, also wir haben ein gutes Auto, wir haben ein gutes Team, warum nicht? Und er hat es versucht. Das kann man ihm nicht nehmen. Lando Norris hat es versucht, Formel-1-Weltmeister zu werden. Dieses Jahr hat er es noch nicht geschafft, aber ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Jahren die Chance bekommen wird und dann aus all der Scheiße, die er dieses Jahr fressen musste, die er sich auch selber eingebrockt hat, darüber sprechen wir gleich natürlich auch noch, dass er da rauskommen wird, dass das Team die Fehler abstellen wird und wir nächstes Jahr tatsächlich vielleicht sogar den Weltmeister Lando Norris sehen werden. Also bevor wir auf Norris zu sprechen kommen, nochmal zu Verstappen und dieser Nummer mit den britischen Journalisten. Erkennst du aktuell so Parallelen zwischen der Nummer Verstappen-Norris und dem Umgang der britischen Journalisten mit Verstappen zu Damon Hill und Michael Schumacher und dem Umgang der deutschen Journalisten mit Damon Hill? Also man hat schon echt so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Art, ja, also Verstappen wurde ja wirklich hart in die Ecke gedrängt, ja. Also wir haben ihn ja auch kritisiert dafür, wie er gefahren ist jetzt in Austin und in Mexiko. Aber das hat ja teilweise schon Züge angenommen, wo ja wirklich ja, jegliches Maß irgendwie weg war zu Max Verstappen. Und da hat Verstappen jetzt zurückgeschlagen, eindrucksvoll an diesem Wochenende. Er hat kein unfaires Duell gezeigt, er hat alle Duelle, die ein bisschen härter waren, durchaus dann auch geführt, aber immer mit einem gewissen Respektsabstand. Witzigerweise mit Charles Leclerc klappt es ja immer. Also das ist auch, also, ja. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn die gegenseitig um die WM kämpfen, ob dann auch das endet, aber Stand jetzt geht das zwischen den beiden. Ja, und dann nach dem Rennen Jos Verstappen, der bereits am Samstag nach dem Sprint das so ein bisschen hat angedeuten lassen, dass das so ein bisschen auch so eine Retourkutsche für die britischen Journalisten ist und Max Verstappen, der ja dann auch in der Pressekonferenz gefragt hat, wo sind eigentlich die ganzen britischen Journalisten jetzt hier? Weil nur portugiesischsprachige Journalisten da waren aus Brasilien und Südamerika, aus Mittelamerika. Also, erkennst du die Parallelen und wie findest du es, wie Max Verstappen da auch diesen Ball aufgenommen hat nochmal, um da zu sagen, hey, wo seid ihr denn jetzt alle so? Seid ihr jetzt alle ruhig oder was?
Ja, die Parallelen sind meiner Meinung nach definitiv da, weil die englische Presse natürlich auf Max Verstappen gar nicht gut zu sprechen ist. Das hat natürlich seinen Ursprung 2021 im WM-Kampf mit Lewis Hamilton. Und jetzt war Lando Norris der Gegner. Max hat natürlich, und die Kritik ist ja auch berechtigt, hat natürlich auch in manchen Zweikämpfen da wirklich hart gekämpft und ist auch über die Grenze gegangen. Aber die englischen Medien sind halt auch bekannt. Und ich habe es zum Beispiel in einem Punkt sehr interessant verfolgt, als die englische Nationalmannschaft jetzt ihren neuen Trainer bekommen hat, der ja ein Deutscher ist, Thomas Tuchel. Auch da, die Kritik in England, die ist schon sehr hart und auch sehr, sehr offen gestellt. Und ich war jetzt natürlich nicht in diesem Pressekonferenzraum, aber ich würde Max Verstappen erstmal glauben, dass da wirklich die englischsprachigen Journalisten eben nicht zu dieser Pressekonferenz kamen, weil es für sie einfach wahrscheinlich dann auch nicht interessant war und sie da ja wahrscheinlich auch ein Stück weit traurig waren, dass Lando Norris das eben hergegeben hat. Und genau dieses Spiel hatten wir ja. Michael Schumacher darf man nicht vergessen, so beliebt und verehrt, wie er ja in Deutschland war. In England war er persona non grata, wurde da wirklich hart kritisiert und hat sich natürlich dann mit Damon Hill da auch einen dankbaren Gegner ausgesucht, wo er seine Spielchen ja auch mittreiben konnte in dieser Zeit. Also die Parallelen würde ich nicht von der Hand weisen, das ist schon auffällig. Und ja, aber ich glaube, Max Verstappen, der kann da, ähnlich wie Michael Schumacher, ich glaube, der kann da ganz gut mit umgehen. Und diese Art, wie er jetzt in der Pressekonferenz eben da auch gestichelt hat und das auch nochmal aufs Tableau gebracht hat, das zeigt auch schon, dass er das Selbstbewusstsein hat, eben nicht diese Pressestimmen gerade aus England zu hoch für sich zu hängen. Und das ist ja auch eine Abgeklärtheit, die du brauchst. Wir dürfen ja immerhin nicht vergessen, dass Max Verstappen auch noch sehr jung ist, auch wenn er jetzt natürlich schon einige Jahre in der Formel 1 unterwegs war. Und das, muss ich auch sagen, beeindruckt mich an der Person Max Verstappen, der das wirklich gut wegsteckt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt ist, wie sich dieser WM-Kampf in den nächsten Jahren entwickelt in der Formel 1, ob Lando Norris da wirklich richtig mit einsteigen kann. Und ich glaube, dann werden wir vielleicht noch einige neue Kapitel dieser Fehde Max Verstappen gegen die englische Presse bekommen.
Das glaube ich auch. Und Lando Norris kann da ein Faktor sein. Lando Norris, und darauf werden wir am Ende der Saison natürlich auch zurückblicken, hat eine sensationelle Saison gefahren. Ich glaube, das wird wirklich niemand diskreditieren, dass Lando Norris zu Recht auch aufgestiegen ist in den Rang derer, die Formel 1 Weltmeister werden können. Das ist etwas, was ich immer gefühlt habe, was ich immer gedacht habe, dass Lando Norris das schaffen kann. Aber um Formel-1-Weltmeister zu werden, brauchst du eben ein gewisses Maß an Fehlerresistenz. Und da hat Lando Norris meiner Meinung nach an diesem Wochenende vieles auch wieder selber verschenkt. Natürlich war die Strategie, dass er einer derer war, der an die Box gegangen ist, um schon sich neue Intermediates zu holen, aufgrund der Safety-Car-Phase und der roten Flagge nach dem Unfall von Franco Colapinto. Unglücklich, ja, das ist einfach, also, ja, so ist der Sport. Das ist halt so. Also ein bisschen gamblen musst du wahrscheinlich auch manchmal. Es ist jetzt blöd, dass es ihn erwischt hat, aber wenn man ehrlich ist, er hat den ersten Start verbockt, ja, da hat er George Russell direkt ziehen lassen müssen. Er hat den ersten Restart verbockt, da ist er neben die Strecke gefahren. Und er hat auch den zweiten Restart verbockt, ja, da ist er wieder neben die Strecke gefahren. Und das sind einfach drei Fehler zu viel. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt sage, okay, da muss er lernen. Ich finde, es gibt auch weitere Kleinigkeiten, da muss McLaren dann arbeiten, an der Kommunikation. Klare Kommunikation zwischen den Fahrern, an die Fahrer, was die Strategie ist, wie man sie umsetzt. Dann auch mit einer klaren Stimme danach zu sprechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So wie Papaya Rules, ja, all das. Eigentlich ist das Quatsch. Also eigentlich ist das ja totaler Mist, das irgendwie öffentlich besprechen zu müssen. Sondern da muss noch mehr Klarheit rein. Und ich glaube, dass McLaren echt, und da ziehe ich noch mal was ran, was ich vor einiger Zeit schon gesagt habe hier, all das, was dieses Jahr passiert, ist für McLaren und für Lando Norris und auch für Oscar Piastri ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil genau das sind die Elemente, die dir helfen, wenn du die schnell ausmerzt und wenn du schnell merkst, aha, das haben wir falsch gemacht, das können wir besser machen, daran kann ich arbeiten, daran arbeite ich, das stelle ich ab. Dann bist du 2025 Top-Favorit auf die Formel-1-Weltmeisterschaft. Gesetzt dem Fall, Ferrari stellt da kein Auto hin, was plötzlich Leclerc und Hamilton so gut liegt, weil dann, glaube ich, wird es echt schwer, weil dieser Aufstieg von Ferrari ist nochmal eine andere Nummer dieses Jahr, aber die sind an diesem Wochenende nicht so das Thema gewesen. Ja, Lando Norris. Eigene Fehler, am Ende zu viele auf einmal. Der sechste Platz bedeutet eigentlich den Abschied aus dem Weltmeisterschaftskampf der Fahrer für ihn dieses Jahr. Und ja, es gibt einfach ehrliche Faktoren, an denen man Lando Norris messen kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass man auf Lando Norris einprügelt. Sondern mein Wunsch ist es, als Fan von Lando Norris auch, dass er aus diesen Dingern lernt, dass er das hinbekommt, weil das sind auch so Sachen, Nico Rosberg musste auch viel lernen, ja, bis er dann 2016 Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, Norris kann das schaffen. Aber ich glaube, diese Saison ist wirklich so, wir sprechen wirklich vom Weltmeister und seinem Lehrling.
Ja, bei McLaren und Lando Norris, das war einfach eine steile Lernkurve. Die sind ja schon fast ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in diesen WM-Kampf gekommen. Man hat sie ja eigentlich da noch gar nicht so weit gesehen, haben aber sich da wirklich gut reingearbeitet mit Updates und irgendwann dann das beste Auto gehabt und standen dann gefühlt irgendwann da und wussten, ja, die haben ihre PS nicht auf die Straße bekommen. Die wussten nicht so wirklich, was mit dieser Dominanz, die sie zeitweise haben, anzufangen. Ich glaube, für Lando Norris ist natürlich auch einiges gegen ihn gelaufen. Man kann jetzt darüber streiten und wir haben ja auch vortrefflich darüber diskutiert, Kevin. Hätte McLaren sich früher vielleicht auf ihn committen können? Für ihn persönlich, jetzt nur für ihn persönlich, da will ich die Entscheidung nicht wieder in Frage stellen oder aufmachen, die Diskussion, aber für ihn persönlich wäre es natürlich wesentlich angenehmer und vielleicht auch leichter gewesen, wenn man sich früher auf ihn committet hätte. Er hat selber Fehler eingebaut, er hat lange Zeit auch mit seiner Startschwäche diese Fehler heraufbeschworen, diese Situation heraufbeschworen, zu denen es dann kam und die ihm dann auch Punkte gekostet haben. Und auch, wie du sagst, in Brasilien, es lag alles für ihn da, dann hat ihn natürlich auch so ein bisschen das Glück verlassen, als eben dieser, und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er da den Stop machen möchte unterm VSC. Absolut verständlich. Dann geht halt alles schief, was schief gehen kann für ihn. Max Verstappen kriegt den gratis Boxenstopp. Und nicht nur Max Verstappen, auch Esteban Ocon und Pierre Gasly kriegen den gratis Stopp. Das war für ihn natürlich absolut tödlich, weil er dann eben so viele Plätze auch verloren hat. Dann macht er noch selber den Fehler. Er geht, wie du schon sagst, bei den Restarts immer irgendwie zu weit, beim letzten Restart ja dann sogar eine ganze Ecke. Ja, und das muss er einfach mitnehmen. Und das Talent hat er, das hat er dieses Jahr bewiesen. Er ist jetzt ein Fahrer, einer schon in einem sehr eloquenten Kreis, nämlich der Formel 1 Renngewinner. Und ich glaube, das ist schon viel wert und zeigt auch eben, dass Lando Norris auch dieses Talent worüber wir Jahre gesprochen, was wir jahrelang ja vermutet haben, eben hat. Aber es fehlt absolut noch eben an ein paar Attributen, an denen er arbeiten muss. Und für mich, weil ich heute irgendwo in Social Media so einen Vergleich gesehen habe, wo so aufgestellt wurde, mit wem die aktuellen Fahrer am ehesten passen aus den 90ern. Und da wurde Lando Norris mit Damon Hill verglichen. Und ich finde viel mehr, muss ich sagen, Kevin, korrigier mich, wenn du das absolut anders siehst. Ich finde, Lando Norris hat momentan sehr viele Parallelen zu seinem Landsmann Nigel Mansell, der auch jahrelang mit sehr viel Unglück und aber auch sehr viel eigenem Problem eben immer wieder diese Weltmeisterschaften verpasst hat, die er irgendwo ja auch immer im Blick hatte und vielleicht auch verdient hatte. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Nigel Mansell dann eben mit dem Williams damals dann wirklich die WM einfahren konnte. Und die Parallele sehe ich momentan sehr bei Lando Norris.
Ja, fahrerisch würde ich sagen, da ist was dran. Menschlich glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, Norris ist wesentlich weniger stur und wesentlich weniger bockig. Also wenn ich mir nochmal dieses Nigel Mansell Buch vor Augen halte, wie viel Ungerechtigkeit er denkt, widerfahren zu haben in seiner Karriere, ist es ja schon, also ich denke, so wird Lando Norris nicht drauf zurückblicken, im Gegenteil. Ja, aber die fahrische Parallele kann ich nachvollziehen. Und da ist was dran. Und das ist aber genau der Faktor, der in der Formel 1, glaube ich, wichtig ist, dass du dich auch entwickeln musst. Ja, es ist ja kein Weltmeister vom Himmel gefallen. Max Verstappen ist ja auch nicht sofort Weltmeister geworden. Der musste Fehler machen, der musste ein Team um sich herum aufbauen. Das gehört halt auch dazu bei McLaren, was halt auch keine Fehler macht. Und da Red Bull, da muss man ja ehrlich sein, also 2021, 22, 23, also da findest du selten Fehler bei Red Bull Racing. Ja? Also was das komplette Konstrukt angeht, da war immer klar, wer die Nummer 1 ist, wer unterstützt wird. Und ja, ich gebe dir recht, man hätte es mit Lando Norris früher machen können. Andererseits glaube ich halt auch wiederum eher nicht, weil McLaren hat halt als Priorität erstmal die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und wenn der Fahrertitel dabei rum rausgesprungen wäre, glaube ich, dann hätte man ihn natürlich gern genommen, hätte man sich für Lando Norris sehr gefreut. Aber allein der Fakt, dass man jetzt da reingestoßen ist, in die Top-Teams, wirklich ganz weit oben ist, ist ja auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und da muss man eben gerade beide Seiten irgendwo befrieden. Ne? Man möchte Norris natürlich ein Paket bieten und die Möglichkeit bieten. Man hat aber mit Oscar Piastri jetzt auch keinen klassischen Nummer-2-Fahrer an seiner Seite. Und da muss man auch gucken. Es ist ja auch alles eine Wette auf die Zukunft. Ne? Man möchte beide zufrieden halten. Und da ist es einfach noch nicht an der Zeit, quasi einen der beiden Fahrer zum klaren Nummer-2-Fahrer zu degradieren, der dann im Grunde immer nur dafür da ist, dem anderen zum Titel zu helfen. Was nicht okay ist, meiner Meinung nach, ist die Kritik an Lando Norris, die gerade auf Social Media auf ihn eingeprasselt ist. Es gab ein Interview nach dem Rennen, ein Interview, was so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde, insbesondere als es darum ging, wie er die Situationen einschätzt, die da im Rennen passiert sind, wie die beiden Alpines dann aufs Podium gekommen sind und Verstappen auch zu seinem Sieg so ein bisschen, ja, also dass das weniger mit Talent zu tun hatte, sondern eher mit Glück. Ich glaube nicht, dass er damit auch nur ein bisschen gemeint hat, dass es darum ging, die fahrerische Qualität und den verdienten Lohn quasi für diese drei Menschen auf dem Podium auszudrücken und auch nicht Richtung Max Verstappen, sondern dass er einfach gesagt hat, ja, das gehört halt dazu. Das ist der Sport. Ja, das hat nichts damit zu tun, wie gut einer ist. Manchmal brauchst du einfach auch das Glück, in den richtigen Momenten eine rote Flagge zu bekommen und dann bist du halt auf dem Podium. Ja, also auch ein Lance Stroll kann ein Lied von singen. Auch andere Fahrer, die es aufs Podium geschafft haben, von denen man gedacht hätte, die hätten es nie aufs Podium geschafft, wenn es nicht ein bisschen chaotisches Rennen geworden ist. Und das ist dann Teil des Ganzen, ja, und wie Lando Norris da angefeindet worden ist, teilweise auch unter der Gürtellinie, weit unter der Gürtellinie, da frage ich mich so, haben die Leute eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Ist das der Stil? Ist das, was man haben möchte? Also Social Media ist da wirklich ein Loch geworden und also das wirklich, da schäme ich mich für, weil wie kommt man auf die Idee, also generell ist mir das ja aufgefallen, dass es ja offensichtlich okay ist, einfach irgendwelche Scheiße ins Internet zu schreiben, unter dem Deckmantel der Anonymität und zu sagen, ja, sag ich halt, ne? Du würdest das ja niemals den Leuten ins Gesicht sagen. Du würdest niemals dem Lando Norris ins Gesicht sagen, fall von der Brücke und stirb. Wer macht sowas? Also was geht in den Leuten vor, die sowas schreiben? Und das finde ich wirklich, und Norris hat sich ja nochmal genötigt gefühlt, das in einer Story quasi nochmal gerade zu rücken. Und da musste er das gar nicht, weil die Leute einfach nicht richtig zuhören. Die Menschen hören nicht richtig zu, die lesen nicht richtig hin und dann passiert genau sowas. Und dann entstehen unnötige Diskussionen, dann entstehen unnötigerweise Beleidigungen, dann entstehen unnötigerweise Kreisläufe, die absolut toxisch sind. Und das geht einfach gar nicht. Und da muss ich wirklich sagen, da ist irgendwo auch mal die Grenze erreicht. Und da würde ich mir wünschen, dass manche echt mal eine Pause von Social Media machen und sowas und ihren ganzen Müll einfach irgendwo anders abladen, weil nichts anderes ist das. Und dass Lando Norris natürlich enttäuscht ist und frustriert ist nach so einem Rennen, das ist doch völlig klar. Aber dann sowas aus dem Kontext zu reißen und zu sagen, ja, er hat sich da irgendwie unflätig oder sowas oder weiß ich nicht, arrogant gegenüber Max Verstappen geäußert. Ja, ich meine, die Äußerung an sich ist ja inhaltlich okay. Es war vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, ja, aber das kann man doch mit reinnehmen in seine Kritik dann, wenn man das schon kritisiert und das nicht einfach so rausziehen und sagen, ja, das finde ich nicht okay, weil das, so hat er es nicht gemeint und so schätze ich ihn auch nicht ein. Und deswegen, also da fand ich die Reaktion im Netz schon viel, viel, viel zu heftig. Und auch gegen Verstappen, ja, die gleiche Richtung. Dann halt sportlich gesehen, auch da, dass er Leute umbringen wollen würde auf der Strecke und so, und dass nur eine Frage der Zeit ist, bis das passiert. Sag mal, habt ihr die noch alle oder wie, was ist bei euch falsch? Also nicht bei euch, die jetzt hier zuhören hoffentlich. Ja, ihr macht das nicht. Ihr seid cool. Ja? Aber nee, also das fand ich richtig heftig, Dennis.
Also Social Media, ja, das ist sehr gefährlich. Erstmal diese Quotes da rauszusuchen und die dann da irgendwie mit Bildern zu unterlegen und einfach ins Netz zu schießen. Ich habe es ja auch gesehen und habe mir dann daraufhin, weil ich eben mich auch davon nicht mehr verleiten lassen möchte, eben diese aus dem Zusammenhang gerissenen Halbwahrheit mir anzuhören oder durchzulesen, habe ich mir das Interview dann mal in Gänze angeschaut und da sehe ich das wie du und ich sag mal, als Alpine-Fan im ersten Moment habe ich natürlich auch geschluckt, als ich nur diesen Quote gesehen habe, also, ne, und habe dann aber gesagt, ich höre mir einfach mal das ganze Interview an, weil, und dann relativiert sich das aber auch super schnell, weil eben Lando Norris einfach nur erklärt, heute lief es bitter für uns, so, und dann ist das ja, und da braucht man jetzt nicht drüber diskutieren, dann profitieren nun mal Leute, die natürlich, ja, das Wort Talent, ja, vielleicht kann man sagen, das Wort Talent, Lando, das hättest du vielleicht durch was anderes ersetzen können, aber am Ende des Tages hat er inhaltlich, wie du schon sagst, recht, also Max Verstappen jetzt mal ausgeklammert, Esteban Ocon und Pierre Gasly, die fahren halt in normalen Rennen nicht aufs Podium und damit hat er mit seiner Aussage recht. Und was dann unter diesen Beiträgen los ist, ja, das, ich kann es auch nicht mehr verstehen. Ich sag mal, ich krieg's ja vielmehr auch bei dir jetzt, auch wenn ich eure Videos sehe bei Formel 1.de schon im kleinen Rahmen mit, wie Leute sich dann teilweise unter Videos oder unter irgendwelchen Beiträgen verhalten, wie eine offene Hose und respektlos und wie du schon sagst, Sachen, die man im wahren Leben wahrscheinlich so niemandem ins Gesicht sagen würde. Und das finde ich einfach eine traurige Entwicklung in der Gesellschaft. Weil, warum muss man denn immer jemanden persönlich angreifen? Auch Sachen, es gibt hunderte Sachen, die mir nicht gefallen im Leben. Ich kann den Fernseher einschalten, da gibt es Sendungen, die mir nicht gefallen. Es gibt Musik, die mir nicht gefällt. Aber muss ich jetzt unter jedes Lied, unter jede Sendung, unter jeden Post, der mir nicht gefällt oder das, was mich einfach nicht anspricht, sofort beleidigend, herablassend werden? Also ich finde, da ist einfach die Würdigung und die Wertschätzung für das, was andere machen, sei es halt eben ein Formel-1-Fahrer wie Max Verstappen, wie Lando Norris, seien es Leute, die eben wie du, wie Christian in der Berichterstattung arbeiten und das ja auch mit viel Mühe und mit viel Herz machen, da einfach anzugehen, weil man sich mal verspricht, weil ein Name falsch ausgesprochen wird oder weil irgendein Fakt mal aus Versehen verdreht wird nach einem Rennwochenende mit Sprint-Quali, Quali-Rennen, wo man sich einfach mal vertun kann und da immer reinzupreschen und immer so zu tun, als ob man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also wenn dir was nicht gefällt, schaust dir doch einfach nicht an. Vergifte dich nicht selber mit Sachen, die dich ärgern und lass die anderen Leute doch einfach in Frieden. Und das ist auch eine Sache, die mich wirklich bewegt und mich wirklich traurig macht, weil ich mich immer frage, was ist die Intention der Leute? Und warum muss ich jemanden persönlich beleidigen bis hin zum Tod wünschen. Also wovon reden wir da? Am Ende des Tages ist das ein Sport, der da betrieben wird. Eine Sache und das ist ja das, und ich habe gestern auch meine Emotionen gesehen und ich war gestern wirklich emotional sehr tief berührt. Eine Sache, die schön sein soll, die uns Spaß bringen soll, die uns Freude bringen soll, die uns auch vielleicht wirklich von den schlechten Nachrichten und manchmal auch schlechten Alltag in der Welt wegreißen soll und uns einfach mal 2 Stunden unterhalten und freuen soll. Und die Leute machen daraus etwas Giftiges. Und da steige ich jetzt wirklich voll ein, Kevin, das kann ich nicht nachvollziehen und Da finde ich auch, die Leute sollten sich alle mal hinterfragen, warum muss ich denn so viel Gift in die Welt setzen? Die Welt ist sowieso schon ein trauriger und schlechter Ort an vielen Stellen auf der Welt. Es gibt viel Leid, es gibt Krieg. Und muss ich dann noch in solche Dinge, die uns eben davon wegholen sollen, die uns aufmuntern sollen, muss ich da auch noch mein Gift reinsprühen und Leute beleidigen oder Leute beschimpfen? Oder einfach nur kritisieren mit blöden Sprüchen, obwohl ich es vielleicht auch selber nicht mal besser kann. Also ganz ehrlich, Leute, die Lando Norris, fahrt mal so ein Rennen, erlebt mal oder erlebt einfach mal so eine Enttäuschung, dass dir gerade, und wir reden da von einem Traum, auf den diese Leute ihr ganzes Leben lang hinarbeiten. Also Lando Norris seit kleinster Kindheit fährt der Kart immer mit diesem Traum, Formel-1-Weltmeister zu sein. Und er war für ihn jetzt, ob es jetzt wirklich realistisch war, komplett weg, denn dieser Traum war zum Greifen. Er war in seinen Händen zumindest für ihn. Und dieser Traum ist ihm gestern wirklich weggerissen worden. Und dass dann vielleicht auch jemand mal nicht die richtigen Worte findet, vielleicht auch aus der Emotion raus, ja, vielleicht auch ein bisschen traurig ist und auch ein bisschen verletzt ist. Aber lasst uns doch nicht immer mit dem Finger auf Leute zeigen. Das ist genau, wie gesagt, guckt einfach, oder man muss einfach selber in sein Leben gucken, wie reagiere ich in solchen Momenten? Bin ich immer derjenige, der cool ist, wenn ich gerade, weiß nicht was, irgendwas Großes verloren habe oder gerade das große Glück mir aus den Händen gerutscht ist? Bin ich dann derjenige, der immer klar die Ansagen macht, der sich nicht im Ton vergreift? Glaube ich, ist keiner von uns. Jeder hat sowas im Leben erlebt und jeder ist mal neben der Spur. Also das muss man auch mal wirklich runterfahren und einfach mal sachlicher sehen, auch einfach mal empathischer, weil man einfach mal gucken muss, was geht in den Köpfen der Leute gerade vor, die da eben dieses Interview geben, was haben die für Emotionen, und das fehlt vielen Leuten einfach mittlerweile komplett, die geben einfach ihren Senf dazu und es ist einfach traurig und auch verwerflich, ich finde es wirklich verwerflich.
Damit ist zu diesem Thema alles gesagt und ich glaube, dass Lando Norris 2025 wieder angreifen wird und stärker denn je, und ich glaube, dass Lando Norris dann auch alle Chancen hat, Formel-1-Weltmeister zu werden, und einstweilen möge er jetzt die letzten drei Rennen gut für sich zu Ende bringen, nochmal ein gutes Momentum aufbauen, und dann bin ich mir sicher, wird er stärker aus diesen paar Fehlern, die er auch gemacht hat, die das Team gemacht hat, die dann alle mit reingespielt haben, auch zurückkommen. Emotionen ist ein gutes Stichwort, denn Dennis hatte sehr viele Emotionen in sich, als Esteban Ocon auf Platz 2 und Pierre Gasly auf Platz 3 eingefahren ist in der Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Ja, und ich bin gespannt, ob ein Tag später das Hoch noch immer anhält bei meinem lieben Co-Moderator. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ali Alpin hieß es am Sonntag nach dem großen Preis von Brasilien 2024. Wer hätte das gedacht, dass Esteban Ocon und Pierre Gasly die ersten beiden Franzosen auf einem Formel-1-Podium sein würden von einem französischen Team seit René Arnoux und Alain Prost im Jahr 1982, als sie just in Le Castellet beim großen Preis von Frankreich ebenfalls zusammen auf dem Podium waren. Damals hat René Arnoux gewonnen. Diesmal hat leider Max Verstappen gewonnen aus Sicht der beiden. Und Esteban Ocon war eigentlich nah dran. Ja, also ich sag mal so, wenn er sich ein bisschen mehr verteidigt wie damals, als er gegen Max Verstappen diese Situation an der gleichen Stelle in Brasilien hatte, als er überrundet wurde und Max Verstappen rausgedreht hat, vielleicht wäre da was drin gewesen. Aber wahrscheinlich hat er gesagt, ne, den zweiten Platz nehme ich mit, meine Pace ist gut genug, und auch Pierre Gasly, der hat das wirklich gut gemacht. Nach einem eigentlich verkorksten Qualifying am Sonntagvormittag ist er stark zurückgekommen, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass er und Ocon auch nicht gestoppt haben und quasi einen Freestop bekommen haben. Aber das gehört einfach dazu. Die Pace bei den Alpines war gut. Ja, und man hat sich belohnt für die letzten Wochen, in denen es auch besser lief bei Alpine, zumindest für Pierre Gasly. Es war eigentlich überraschend, dass Esteban Ocon plötzlich in der Qualifikation auf Platz 4 war und das Ganze dann auch so gut verteidigt hat. Aber am Ende muss man sagen, eitel Sonnenschein bei Alpine. Plötzlich waren die beide wieder beste Freunde. Ich traue diesem Burgfrieden noch nicht ganz, aber ich glaube, für die Telenovela bei Alpine in Frankreich, also dafür war das allemal was richtig Gutes, Dennis.
Ja, also was ein Tag für Alpine. Also ich habe noch immer rote Augen, weil ich sie mir erst so lange gerieben habe, weil ich das nicht glauben konnte. Und dann muss ich zugeben, ist mir dann in der letzten Runde doch auch ein Tränchen ins Auge gekullert, weil es einfach, ja, einfach unfassbar war. Also klar, vorab, man muss ganz klar sagen, es hat sich natürlich auch eben durch dieses Chaos und durch die rote Flagge ergeben, ganz klar. Ich finde aber, Alpine hat es jetzt mal geschafft, sich zu belohnen und da zu sein, wenn eben solche Chaosrennen sind, weil sie sich ja auch in den letzten Wochen, du hast es gerade gesagt, mit Pierre Gasly auch sehr oft dann in Q3 wirklich in gute Ausgangslagen gebracht haben. Da hat man es dann auch oft ein bisschen verwirkt, hatte die Pace nicht, aber jetzt im Regen hat es geklappt und man hat Platz 2 und 3 eingefahren. Pierre Gasly möchte ich da auch nochmal hervorheben, weil ich finde, mit George Russell im Mercedes im Nacken über mehrere Runden, ich glaube, es waren ungefähr 10, 12, die George Russell da immer wieder in Schlagdistanz war, wirklich so souverän das Ding nach Hause zu fahren, das ist aller Ehren wert. Esteban Ocon, einen sensationellen Sonntag, in der Qualifikation da wirklich gut gefahren, im Rennen wirklich sehr, sehr gut. Eine Zeit lang habe ich auch die Hoffnung gehabt, als er so ein bisschen den Abstand auf Max Verstappen ausgebaut hat, auf 3 Sekunden. Da dachte ich mir so, boah, ob das was wird. Am Ende gab es dann nochmal einen Safety Car. Max Verstappen war dran, überholt ihn direkt in Kurve 1. Aber am Ende sind das richtige Big Points und wir reden da, ich habe versucht, das mal auch zu googeln, weil es da so mehrere Summen gab. Also mit dem, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, reden wir da aktuell mit Platz 6 in der Konstrukteurs-WM zu Platz 9 von 25 bis 30 Millionen Dollar, die Alpine damit einnehmen würde. Sie müssten es noch 3 Rennen halten, aber es war ein Riesenschritt und es war ja für das Team einfach schön, was ja wirklich eine harte Durststrecke hat, auch mit den Entscheidungen im Hintergrund, das Renault aus und einfach mal wieder so ein Zeichen zu setzen. Und auch Kevin, und da glaube ich sogar, dieser Burgfrieden, den du gerade angesprochen hast, ich habe mich dazu hinreißen lassen, auch mit einem Tag drüber nachdenken. Ich glaube, das ist irgendwo echt, weil ich kann mir vorstellen, dass sowas Emotionales und ja sowas Tolles einfach wirklich auch wieder zusammenschweißen kann. Die werden nie beste Freunde, Esteban Ocon und Pierre Gasly. Aber für mich schien das so, als ob sie jetzt kurz vor Ende auch ihrer Partnerschaft als Teamkollegen wirklich Frieden schließen konnten mit so einem gemeinsamen Erlebnis. Diese Auslaufrunde, wo die nebeneinander gefahren sind, das war so viel Schönes einfach. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dieses Kapitel jetzt im Wohlwollen abschließen. Sie sollten sich jetzt nur in den restlichen 3 Rennen vielleicht nicht mehr in die Quere kommen, damit wir das nicht doch wieder aufmachen. Aber es war einfach ein brutal toller Tag für Alpine. Es hat alles mal gepasst. Die Taktik hat gepasst. Man hat wirklich das Maximum rausgeholt. Habe ich so lange nicht gesehen, auch dass man eben taktisch genau dann den richtigen Kniff macht. Auch natürlich mit Glück verbunden, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Aber am Ende des Tages auch wieder zurück den Bogen zum Anfang. Das war emotional und ich als Fan dieses Teams, der jetzt in den letzten Jahren auch viel einstecken musste, das war für mich wirklich emotional und das war einfach toll, das zu erleben, Alpine doppelt auf dem Podium, dieses Podium zu sehen, wo Max Verstappen einfach zwei Jungs um sich rum hat mit diesem BWT-Aufdruck auf den Overalls, diese Zieldurchfahrt, das war einfach toll und ich freue mich fürs Team unheimlich. Ich hoffe, sie kriegen es irgendwie hin, diesen Platz 6 zu halten und können darauf dann aufbauen und vielleicht dann 2025 und die Entwicklung, wie gesagt, davon ab, dass Brasilien sicher begünstigt war durch den Regen. Esteban Ocon hat auch gesagt, im Trockenen fühlte er sich mit dem Auto gar nicht wohl. Durch den Regen, durch die Situation, aber vielleicht trotzdem diesen Aufschwung, der ja seit ein paar Rennen geht, der mit Pierre Gasly ja kommt, dass man den mitnehmen kann und vielleicht 2025 dann doch nicht abschenken muss und vielleicht wirklich da im Mittelfeld gut kämpfen kann. Aston Martin schwächelt extrem. Haas und die Racing Bulls, die sind dann Gegner, die man vielleicht, mit denen man vielleicht fahren kann, mit denen man vielleicht dann wirklich auch um Platz 5 kämpfen kann, weil eben Aston Martin nicht mehr da so sicher im Sattel sitzt. Also, es war ein geiles Wochenende. Ich bin emotional total aufgeladen. Alles, was ich auch an Kummer mit mir getragen habe, besonders seit Ungarn, wo ja alles schief lief, wo ich vor Ort war, wo selbst die Mechaniker so viel Mitleid mit mir hatten, als ich da an der Boxenmauer stand, dass sie mir da noch ihre Handschuhe geschenkt haben. Also, das ist gestern wirklich verflogen. Und ich kann jetzt schon mit dieser Saison abschließen und sagen, ja, alles okay. Es war eine schwere Saison, aber am Ende des Tages gab es diese Momente und die sind dann für mich auch so viel wert. Ich glaube, wenn man dann wirklich Fan ist und solche Sachen erlebt, das ist tausendmal mehr wert, glaube ich, als wenn ich als Red Bull-Fan einen Sieg feiere, weil das gehört irgendwie zur DNA und das soll das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich will da jetzt auch nicht sagen, dass sich da ein Red Bull-Fan angegriffen gefühlt. Ich kann jede Sympathie für dieses Team verstehen und freue mich dann auch für jeden Sieg, den da jemand feiern kann. Aber das war echt was Besonderes, einfach in so einer Gurkensaison, und so war es ja bisher, einfach ein Doppelpodium zu feiern. Surreal. Und was ich zum Abschluss noch einmal sagen möchte, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Mir haben gestern so viele Leute, die auch den Podcast hören, die in die Watchpartys reingucken, wo ich ja auch dabei sein darf, die mir geschrieben haben bei Instagram und mir gratuliert haben und da einfach an mich gedacht haben. Und das hat mich riesig gefreut, dass es wirklich anscheinend wirklich sogar mehrere Leute gibt, die mich mit diesem Team verbinden und meine Liebe zu diesem Team auch wirklich ernst nehmen und verstehen, was das für mich bedeutet. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, über jede einzelne Nachricht gestern.
So muss es sich anfühlen, wenn man als Schalke-Fan 2 Spiele in Folge gewinnt, glaube ich.
Jetzt verlieren wir ein paar
Hörer. Jetzt verlieren wir ein paar Hörer. 2. So, nein. Glück auf in die Runde. Ich sag mal so, ich kann deine Emotion natürlich vollkommen nachvollziehen, ne? Weil dieser Satz, den Alpine da gemacht hat über 2 Teams hinweg, Haas und den Racing Bulls, ist natürlich krass. Ne? Also da merkt man auch mal, wie eng dieses Mittelfeld ist. Und ich habe in der Starting Grid Telegram-Gruppe gelesen, ich weiß gar nicht genau, wer es war, dass es ja unfair ist für Haas und die Racing Bulls, dass man mit einem Rennen quasi so viele Punkte machen kann, wie diese Teams im Grunde genommen die ganze Saison über gesammelt haben. Ja, aber that's the name of the game, ne? Also das ist, ich glaube, Fairness brauchst du da nicht zu erwarten. Ich weiß aber, wo der User herkam, weil natürlich ist es für die anderen Teams jetzt super bitter, aber ein Top-Ergebnis für Alpine, das kann einfach dieses ganze Team gebrauchen. Ja, du hast es ja schon angesprochen, durch welche Täler man gegangen ist in diesem Jahr mit Bruno Fermat, also wirklich am Boden angekommen, ja. Also der tiefste Tiefpunkt, noch ein tieferer Tiefpunkt, ja, wurde da erreicht. Und dann hat man mit Oliver Oakes frisches Blut reingebracht. Flavio Briatore ist gerade dabei, das Ganze so ein bisschen abzuwickeln, / neu auszurichten. Vielleicht ist es auch tatsächlich eine Chance für dieses gesamte Team. Aber trotzdem möchte ich nochmal auf dieses Duell zwischen Ocon und Verstappen zu sprechen kommen. Hättest du dir nicht doch insgeheim gewünscht, dass er ein bisschen mehr dagegen hält? Weil normalerweise ist man das ja von Esteban Ocon nicht so gewöhnt, dass er in Duellen irgendwie da sofort im Grunde genommen zurückzieht.
Ja, klar. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir dieser Sieg nicht noch besser geschmeckt hätte. Also die Hoffnung war da, wie gesagt, als das Safety Car dann kam, habe ich aber für mich innerlich schon damit abgeschlossen, weil ich glaube, es gab eine kurze Zeit, in der Esteban Ocon diesen Sieg hätte wirklich einfahren können, als er auf Max Verstappen aufgeholt hat, wo man ein bisschen auch das Gefühl hatte, Max Verstappen ist zufrieden mit dem 2. Platz, weil am Ende die Pace, ich meine, wir reden jetzt am Ende von 19 Sekunden, die er ihm da im letzten Run abgenommen hat, und das zeigt schon, wie die Pace wirklich verteilt war. Aber in dem Zeitpunkt schien es so, als ob Verstappen zufrieden damit wäre, als ob Ocon vorne wegfahren kann. Und dann kam noch das letzte Safety Car. Ja, und wenn du Max Verstappen wieder hinter dir hast, den zweimal wirklich aus seinem Fenster zu fahren, das ist brutal schwer. Und im Nachhinein, ich glaube, auch Esteban Ocon weiß sehr, sehr gut, was ein Duell mit Max Verstappen bedeutet. Und hat wahrscheinlich, würde ich davon ausgehen, dann wirklich die sicheren Punkte mehr gesehen als den vielleicht dann Crash mit Max Verstappen, der das hätte alles wieder durcheinander wirbeln können. Von daher, also ich blicke da ehrlicherweise ohne großen Gram zurück, weil ich glaube, das war gestern wirklich das absolute Maximum. Auch wenn der Sieg zeitweise natürlich auf dem Tableau lag und ich ihn mir total gerne natürlich genommen hätte, besonders in der Watchparty, also das wäre natürlich das Ultimo gewesen. Aber was ich auch noch einmal kurz zu dem ersten Punkt sagen möchte, wo du gerade sagtest, dieser Beitrag mit, das ist unfair. Also da muss ich wirklich sagen, da hast du vollkommen recht, that's the game. Ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch mal eben dieses Chaosrennen in Monza, wo Daniel Ricciardo ja gewonnen hat, der Doppelsieg von McLaren. Und das war ja die Zeit, wo McLaren mit Alpine um Platz 4 gekämpft hat. Und da haben wir auch durch so ein Chaosrennen plötzlich, hat McLaren sich da wieder sehr nah rangeschoben an Alpine. Alpine konnte das am Ende noch damals gerade bügeln. Aber das sind eben diese Momente, wenn es sowas gibt, und wir hatten es jetzt in der Vergangenheit, dass mal ein Alpha Tauri damals plötzlich ein Rennen gewinnt, dann holst du Big Points, aber das jetzt als unfair zu betrachten, weiß ich nicht, das gehört dazu. Und wenn einer einen glücklichen Sieg holt, wie auch immer, weil eben alles passt an diesem Tag und dann kassiert er eben diese 25, diese 18, diese 15 Punkte, dann kommen die automatisch in der Konstrukteurs-WM. Und das als unfair zu sehen, würde ich ablehnen, weil ich eben sage, diese Punkte hast du dir erfahren und du musst ja da sein. Wir hätten das genauso haben können, dass die Racing Bulls plötzlich da gestanden hätten. Lawson und Tsunoda haben auch super Rennen gefahren und waren dann auch ein bisschen benachteiligt durch ihren Reifenwechsel, ganz klar. Aber da möchte ich nochmal wirklich einhaken, auch mit der Erfahrung als Alpine-Fan, der das selber da mitgemacht hat mit diesem McLaren-Doppelsieg. Das gehört eben dazu und ich glaube, das macht es ja auch so besonders. Und ich habe diesen Konstrukteurs, ich weiß nicht, ob du die Überraschung in meinem Gesicht gesehen hast, als diese Anzeige aufplöppte. Ich habe das in der ganzen Zeit null auf dem Schirm gehabt, was das bedeutet. Für mich war im Kopf Alpine so weit weg von allen anderen. Und als das dann plötzlich da eingeblendet wurde und dieses Alpine-Logo nach oben schoss, da war ich dann auch noch eine Ecke euphorischer als sowieso schon.
Ich habe mich für dich gefreut gestern, muss ich wirklich sagen. Also das hat mir sehr gefallen, das mit dir in der Watchparty zu erleben. Dann dieser Burgfrieden zwischen Ocon und Gasly, müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Und ich traue dem ja gar nicht. Also ich glaube, die haben sich beide natürlich super über dieses Ergebnis gefreut. Aber ich glaube, von Ocons Seite soll es schon eigentlich so sein, dass es besser ist. Zumindest habe ich so das Gefühl. Der hat Gasly immer versucht, so ein bisschen den Arm zu nehmen. Und wenn sie dann, haben sie auch zusammen ein Interview über Viaplay gegeben, hat dann nur so den Arm um ihn gelegt und hat ihn immer wieder angeguckt und sowas. Und bei Gasly, das fand ich ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich das einfach eine falsche Beobachtung war. Das kann natürlich auch sein. Der hat Ocon jetzt nicht so oft angeguckt. Ja,
ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen.
Also, ja, ich glaube, Ocon würde gerne mit Frieden gehen. Das glaube ich schon. Also auch, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe und auch so ein bisschen mal neben den normalen Interviews mit ihm geredet habe, der ist eigentlich einer, der möchte, glaube ich, gerne Harmonie haben. Der möchte eigentlich gerne, der möchte auch gemocht werden. Der möchte auch, dass es vernünftig ist im Leben. Ich glaube, so wurde ihm das auch beigebracht. Und seine Aktionen auf der Strecke sorgen halt auch dafür, dass viele ein falsches Bild von ihm haben, mit Sicherheit. Dass natürlich die Persönlichkeit Esteban Ocon eine andere ist als der Rennfahrer Esteban Ocon, ist ja auch völlig klar. Das sind halt Rollen, ja, so wie wir auch jetzt hier in der Rolle als Host und Co-Host für diesen Podcast agieren, nicht? Und trotzdem habe ich das nicht gefühlt von Pierre Gaslys Seite, muss ich sagen. Das fand ich schon krass. Also ja, die haben alle beide rausgestellt, wie wichtig das ist für das Team und wie toll das ist und dass man da hart gearbeitet hat und immer dran geblieben ist und so. Aber da habe ich nur 50% Ernsthaftigkeit beigefühlt, was ja auch in Ordnung ist, ja. Also weil die haben eine krasse Historie, die beiden, ne? Die sind schon lange unterwegs gewesen im Kart, waren dann mal gute Freunde und aus welchen Gründen auch immer ist diese Freundschaft einfach dann auch zerbrochen. Und dass die überhaupt Teamkollegen geworden sind, also da haben wir ja auch zu Beginn gesagt, so als die dann in ein Team gekommen sind, boah, kann das gut gehen, ist das die richtige Idee? Und wir haben ja auch die Clashes zwischen den beiden gehabt. Ja, vielleicht ist das einfach so dieser letzte große Moment, den die beiden dann auch zusammen haben und ja, dann ist es schön, dass sie das quasi halbwegs zusammen nehmen können, aber ich glaube trotzdem, dass Pierre Gasly froh ist, wenn Esteban Ocon weg ist und er dann mit Jack Doohan einen Teamkollegen hat, den er vermutlich sehr, sehr einfach unter Kontrolle haben wird. Und also möchte Jack Doohan nicht zu nahe treten, aber ich glaube, von den Rookies, die nächstes Jahr in die Formel 1 kommen, ist er prinzipiell mal nicht der Beste. Ja, also vielleicht wieder nicht der Schwächste sein, aber er wird es schwer haben, das glaube ich schon. Und hat mit Pierre Gasly auch einen Teamkollegen, der natürlich bereit ist, auch alle Register zu ziehen, glaube ich, um das auch durchzusetzen. Und Ocon geht zu Haas, wird neben Oliver Baermann sitzen, Oliver Baermann, über den wir auch noch sprechen werden in dieser Sendung, in diesem Podcast. Ja, also, wie gesagt, es war nett, es war okay, ich glaube, sie haben sich angestrengt. Wie gesagt, bei Ocon habe ich das Gefühl gehabt, der meinte das ernst, der wollte das gerne, aber bei Gasly habe ich es nicht gespürt, habe ich es nicht gefühlt.
Ich glaube, wirklich, wirklich wissen werden wir es. Und es scheint ja so, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist, wenn die beiden nächstes Jahr für ihre, oder beziehungsweise Esteban Ocon für sein neues Team und Gasly im Alpine, die werden sich ja begegnen auf der Strecke.
Vermutlich, ja.
Und wenn dann werden wir sehen, wenn sie da gegeneinander racen. Ja, die Beobachtung, die du nennst, die habe ich auch gemacht. Ich kenne jetzt aber auch Pierre Gasly als Typen nicht, um zu wissen, ob er vielleicht da auch einfach generell so ein bisschen der kühlere ist.
Aber erinnerst du dich noch an dieses Bild, als ich dir in Le Mans geschickt habe, als sie diesen Elektrowagen vorgestellt haben, ja, die beide dann nebeneinander standen und man das Gefühl hatte, ey, ich will ja einfach nur weg von dem?
Ich kann das teilen. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu romantisiert. Ich würde es mir, oder der Wunsch ist da auch Vater des Gedanken. Also, ich sehe es einfach als wirklich krönenden Abschluss einer eigentlich katastrophalen Teamkollegenschaft, die, das muss man soweit sagen, im Nachgang hat sich dieses doppelte französische Werksteam als Flop entpuppt in der Zusammenarbeit. Aber auch Gasly hat in der Auslaufrunde und so doch schon für mich auch den Eindruck gemacht, dass er da, ich habe mir die beiden Onboards tatsächlich auch nochmal angeguckt, hat da auch sehr schnell auf Ocon aufgeschlossen, hat da gewunken und ich glaube schon, dass das für beide eine emotional schöne Sache war und man muss jetzt auch sagen, Alpine hat das Ding natürlich genommen und durchgetreten, wie sie nur konnten gestern auf Social Media. Also da wurden ja sofort die Bilder in Collagen aneinander gesetzt zwischen den kleinen Jungs und jetzt den erwachsenen Männern und aber ich bleib dabei, ich wünsche mir, dass dieser Burgfrieden echt ist, dass die Jungs jetzt ohne Gram und mit zumindest mit einem positiven Abschluss auseinandergehen. Ja, und dann bin ich gespannt darauf, wenn sie sich nächstes Jahr im Mittelfeld begegnen, wie dann diese Duelle laufen werden und ob wir dann wieder Carbon fliegen sehen und es dann ganz schnell. Und dann werden ja, glaube ich, die Interviews danach auch ein bisschen ehrlicher. Soweit muss man ja gehen. Bis jetzt hatte Alpine das ja relativ gut im Griff, die beiden immer wieder irgendwie zusammenzuraufen. Ich glaube, nach Australien war es, wo sie ja das erste Mal gecrashed sind, wo man sie im Flugzeug zusammen abgelichtet hat mit einem Statement. Und das wird dann natürlich nicht mehr so gelenkt werden können und dann werden wahrscheinlich wirklich die Hüllen fallen und dann werden wir sehen, wie viel dieser Moment in Brasilien den beiden wirklich persönlich gebracht hat in ihrem Zusammenleben.
Aber wir können festhalten, es war ein großer Moment für Alpine, es war ein großer Moment für Dennis Lewandowski und sicherlich auch ein großer Moment für Ocon und Gasly, dass sie dieses Duo nochmal zusammen auf dem Podium zusammenbringen konnten und jetzt mal gucken, wie es in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist, ob man da nochmal dran anknüpfen kann oder ob Haas und die Racing Bulls zurückschlagen. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Nirgendwo, in dem irgendwo Sergio Perez, Lewis Hamilton und Aston Martin zu finden sind. Vor allem Fernando Alonso, der mit großen Rückenschmerzen gefahren ist in Brasilien, aber es heroisch zu Ende gebracht hat. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Brasilien. Der vorletzte Tripleheader der Saison 2024 ist vorbei. Einer steht noch an, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Und da ist auch nochmal ein Sprint dabei, und zwar in Katar. Also da werden die Fahrer nochmal so richtig gefordert, weil letztes Jahr war es ja eine Schlacht, wirklich in Katar dieses Rennen, diesen Sprint zu haben. Da sind viele Fahrer an ihre Grenzen gegangen. Ich bin gespannt, wie das dieses Jahr sein wird. Einer ist auch an diesem Wochenende schon an seine physischen Grenzen gegangen, nämlich Fernando Alonso, der ja unter größten Rückenschmerzen für die Menschen bei Aston Martin das Rennen beendet hat. Ein Wochenende zum Vergessen erneut bei Aston Martin. Dieses Team, aus dem werde ich einfach nicht schlau. Ja, da reden wir ja auch eigentlich ja alle zwei Wochen wahrscheinlich drüber mittlerweile. Diese blinde Hoffnung darauf, dass es mit Adrian Newey dann funktioniert und dann geht es ja schon bergauf und dann wird die richtigen Schritte geben. Aber ey, also im Grunde genommen, von der reinen Entwicklung her, ist es nicht viel besser als sauber gefühlt, was die da aktuell machen. Ich glaube, die waren sogar im Sprint Quali. Irgendwo waren sie langsamer als sauber sogar noch, von der Pace her. Was schon peinlich ist eigentlich. Ja, und dann haben wir die Crashes von Alonso und Stroll in der Qualifikation am Sonntagvormittag. Das Team arbeitet hart daran, dass das Auto wieder ganz wird. Ja, und dann ist irgendwas bei Lance Stroll kaputt gegangen. Ja, er ist abgeflogen in der Einführungsrunde, es sah ganz kurios aus, hatte so ein bisschen was von dem Abflug von Alexander Albon am Morgen auch, wo Albon ja auch gesagt hat, da ist irgendwas gebrochen. Was Stroll dann gemacht hat, das werde ich nie verstehen, glaube ich, wie er einfach ins Kiesbett fährt. Also, das war einfach so, ja, fährt er für ihn ins Kiesbett. Naja, und Fernando Alonso ist da weitergefahren und ja, also viel von ihm hat man ja nicht gesehen, hat ja auch, ich glaube, sogar einen kleinen Abflug, ne? War das im Rennen oder war das im Sprint? Ich weiß es gar nicht.
Nee, er hatte noch einen Ausritt, ja.
Ja, und am Ende hat er den, den Bodenwellen Tribut zollen müssen, weil, ich meine, da muss man auch drüber reden eigentlich, ne? Also dass man den ganzen Kurs neu asphaltiert hat, das war so ein bisschen wie wenn man früher den Dreck unter den Teppich gekehrt hat, so damit Mutti nicht sieht, dass man das nicht aufgeräumt hat. So, und dann hat sie aber trotzdem gemerkt, wenn sie draufgetreten ist, ah, da ist aber noch was unterm Teppich, ja, scheiße. Ne? Und so war das da auch, also da hat man, glaube ich, einfach nur mal eine Portion Bitumen drauf geschüttet und dann gedacht, das passt schon, das ist gut, ja. Nee, das war nix. Viele Fahrer haben sich über die Bodenwellen beschwert und da muss man wahrscheinlich für nächstes Jahr nochmal ausbessern. Aber Fernando Alonso, der hat's getan, ja, der hat's wirklich durchgezogen und am Ende, also so gebrochen gelaufen habe ich ihn noch nie gesehen. Also das war, ich glaube, an diesem Wochenende ist er tatsächlich mal um 2 Jahre gealtert.
Ja, auch die 28 Jahre von Fernando Alonso, nachdem er in Barcelona damals im Wurmloch war, die zeigen sich jetzt. Na, Spaß beiseite. Also klar, es wird physisch, das glaube ich ihm auch, es wird sicher ein absolut hartes Rennen für ihn gewesen sein. Und du hast es gerade angesprochen, er lief danach auch nicht wirklich rund. Hat natürlich im Boxenfunk, ja, wir haben ja ein bisschen gegrinst, ne, in der Watchparty, als er den Funkspruch abgesetzt hat, wo er da so ein bisschen heroisch eben sagte, ich mache das jetzt fürs Team, weil die so tolle Arbeit geleistet hat. Vielleicht aber auch tatsächlich als Gegenpol zu Lance Stroll. Du hast es gerade angesprochen, der fliegt da ab. Ich weiß nicht, bis vorhin, ich habe auch gerade sehr interessiert Christian Nimmervolls Kolumne gelesen, der Lance Stroll ja auch am schlechtesten hat schlafen lassen. Bis dato sind meine Informationen so, dass man nicht wirklich bekannt gegeben hat, warum er da abgeflogen ist. Ich weiß nicht, Kevin, gab es in den letzten Stunden noch irgendwie eine Info dazu?
Nee.
Nee, okay. Er fliegt ab. Okay, den würde ich ihm sogar noch geben. Kann passieren, Einführungsrunde, schlechte Bedingungen, das Auto, ja, notdürftig repariert, also dass da vielleicht auch ein Fehler passiert. So, aber dann die Situation. Und das hat Christian ja auch in seiner Kolumne geschrieben. Der dreht da völlig unnötig. Ich meine, er steht ja leicht nach links gedreht, hat rechts noch ohne Ende Platz, hat da den ganzen Seitenstreifen, der ja seit 21 Hamilton und Verstappen Welt berühmt ist und denke ich dann seitdem auch allen im Gedächtnis ist, die sich mit Formel 1 beschäftigen, und hat links das Kiesbett und dreht sich nach links und fährt stumpf in das Kiesbett. Das sah so blöd aus. Also da gab es ja auch Videos und wo ich mich echt gefragt habe, boah, und dann auch diese Emotionslosigkeit am Funk. Erstmal so, ja, ich bin gecrashed und dann, ja, Gebiet statt da, glaube ich, gesagt, also gestrandet. Und null Empathie für die Leute, die da in den 4 Stunden zwischen Quali und Rennen das Auto mit ihrer Arbeit und ohne Pause, ohne Mittagessen da aufgebaut haben. Und das zeigt einmal wieder, und auch die Kritik über die Pressekonferenzen von Lance Stroll, die werden größer, dass er eben dieses Privileg, was er hat, einer der 20 zu sein, und ich habe es ja gerade einmal angesprochen, als wir über Lando Norris geredet haben, diesen Traum zu leben von so vielen jungen Kartfahrerinnen und Kartfahrern in dieser Formel 1 zu fahren, im Grand Prix zu fahren. Er hat ja auch auf Podien gestanden. Der zeigt das so gar nicht. Und für mich ist er auch dann keiner, wo ich als Fan oder als Jugendlicher dann auch vielleicht, der sich für diesen Sport interessiert, aufschaue. Und das zieht sich da einfach durch. Und Aston Martin wirkt momentan auch komplett wie im Nirgendwo. Du hast es richtig gesagt, wir reden mittlerweile alle 2 Wochen darüber. Dieses Team ist im Boden versunken. Wir reden von einem Team, was zeitweise mit Fernando Alonso regelmäßiger Gast auf dem Podium war, was zumindest in der Theorie auch Siegchancen hatte, wo wir gedacht haben, ah, schafft das heute, holt er den. Und da sind die so weit weg von, die sind hinter Haas gerutscht, hinter die Racing Bulls, und ich lasse mich schon fast dazu hinreißen, auch zu sagen, hinter Alpine in den letzten 3 Rennen. Die Pace ist gar nicht da. Die fahren lustlos, und Fernando Alonso wirkt auch mittlerweile wirklich auch nicht mehr so motiviert, gar nicht mehr motiviert. Also ich weiß nicht, ich will ihm da auch nicht irgendwelche Lügen vorwerfen, aber dass er zweimal hintereinander die Pressekonferenzen auslässt aus verschiedensten Gründen, Das wirkt für mich einfach darauf, oh ey, das ist jetzt aktuell nur noch wirklich, ich mache das, wofür ich bezahlt werde, und nichts mehr extra. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil ich glaube, dass Fernando Alonso wirklich, wirklich auch an dieses Projekt geglaubt hat und auch die Erfolge ja erstmal eingefahren hat und da auf einer Welle der Euphorie schwebt und jetzt echt ganz, ganz böse auf den Boden aufgeschlagen ist. Und die Frage ist, die großen Namen, die man holt, machen die es dann wirklich besser, oder fehlt bei Aston Martin einfach wirklich der Spirit, einfach dieses, und das kann man ja in verschiedensten Sportarten sehen, es müssen nicht immer die besten Einzelleute sein, aber es muss so ein Teamspirit da sein. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass der bei Aston Martin wirklich so da ist, weil man einfach auch viel hinnehmen muss. Also jetzt mal Kevin, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn du jetzt Mechaniker in diesem Team wärst, an dem Auto von Lance Stroll und der das Sonntag da stumpf und blöd ins Kiesbett stellt und dann mit einer Ignoranz aus dem Auto steigt, nach dem Motto, ja gut, ja, hat nicht sollen sein, und da deine Arbeit wieder einmal weghaut, dann könntest du da wirklich ernsthaft emotionale Bindung zu dem Team aufbauen und für deine Arbeit wirklich leben und bereit sein, alles zu geben?
Nee, auf keinen Fall. Also das ist halt das, was diese Anteilslosigkeit auch, Teilnahmslosigkeit auch bei der Pressekonferenz, wie ja schon sogar Lewis Hamilton sich über ihn lustig gemacht hat. Also
ja, absolut.
Quasi angefangen zu lachen. Ja, ja, nee. Also, da muss auch Papa Stroll irgendwann mal merken, das wird nichts mehr. Ja, aber offensichtlich noch nicht. Ja, offensichtlich noch nicht.
Der Punkt ist noch nicht gekommen.
Der Punkt ist noch nicht gekommen. Aber bei Lewis Hamilton ist der Punkt gekommen, dass er die Schnauze voll hat von Mercedes, glaube ich. Also, ich glaube, der hat ja nur über das Auto gemeckert. Der wollte ja auch den Senna McLaren lieber im Rennen fahren, ne, weil es endlich mal ein gutes Auto war, hat er gesagt, was er gefahren ist. Ja, also das ist schon krass, ne? Also wie sehr das da jetzt zerbricht. George Russell hat es ja hinbekommen mit dem Auto. Da übrigens noch ein ganz interessanter Fakt, den ich aus Mercedes-Kreisen gehört habe, ist, dass als man die Reifendrücke verändert hat, weswegen man ja 10.000 Euro Strafe zahlen musste insgesamt, also man hat das ja dann in dieser Startaufstellungsphase nochmal gemacht, und man war dann halb durch, und dann kam der Vier-Mann und hat denen's verboten, und dann hat George Russell quasi, ja, Reifendrücke, die gar nicht gestimmt haben, die dann irgendwie irgendwo im Nirgendwo waren. Und deswegen musste er auch den Stopp machen, ne? Weil dann irgendwann einfach nichts mehr ging. Also er hatte einfach vollkommen unterschiedliche Reifendrücke vorne und hinten zu dem, was eigentlich hätte sein sollen. Und bei Lewis Hamilton, ja, also der hat ja selber gesagt, Weihnachten kann nicht früh genug kommen, das Auto war schlecht, die Sessions waren schlecht, alles war schlecht, ja. Ist eigentlich krass, also einen so demotivierten Lewis Hamilton zu sehen, der noch nicht mal irgendwie so den Anschein macht, so nach dem Motto, wir bringen das jetzt hier richtig gut zu Ende, wo wir hier beim Alpine vorhin gesprochen haben, so die bringen das gut zu Ende, die versuchen das noch irgendwie so, ja, bestmöglich zu verkaufen. Das hat aber Lewis Hamilton gar nicht. Dem ist das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, was da passiert gerade.
Ja, es wirkt jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr hart nach Abschluss. Nur Silverstone war noch mal so ein Punkt, wo man dachte, boah, jetzt leckt da noch mal Blut, und eben dieses, also er will es toll zu Ende bringen. Es ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, was für eine Ära da auch zu Ende geht, wie viele Erfolge gefeiert wurden. Ne? Aber es geht jetzt relativ unrühmlich zu Ende, und wir haben ja damals in Spa ja auch, wir beide auf dem Campingplatz ja auch so ein bisschen über das Thema Hamilton gesprochen, und ich habe mich ja immer und das möchte ich wirklich betonen, bei einem Riesenrespekt, den ich für Lewis Hamilton habe, ein Riesenrespekt. Für mich ist das ein großartiger Rennfahrer, ein toller Mensch, der sich einsetzt für Punkte, auch gegen Widerstände, die in unserer Gesellschaft einfach mal auch angesprochen werden müssen. Und das werde ich ihm auch nie vergessen. Und für mich wird er immer einer der größten Legenden dieses Sports sein. Aber ich persönlich habe mich nie wirklich so mit seinen Gebaren anfreunden können. Ne? Also er ist natürlich jemand, der polarisiert, der einfach der Superstar der Formel 1 ist, vom Typ her, von der weltweiten Wahrnehmung. Ich habe mich aber schon immer ein bisschen an ihm gerieben, was diese Punkte angeht. Er hat oft, ja, ich erinnere da jetzt zum Beispiel an Spa 22, wo er nach einem Zusammenstoß mit Alonso, wo sein Auto ein bisschen in die Höhe ging, sagte, ich bin froh, dass ich lebend da rausgekommen bin. Das hat mich ja damals sehr, sehr geärgert, oder da habe ich mich sehr von auch triggern lassen, ehrlicherweise. Von daher gab es schon immer so Momente, wo ich auch in ihm eben gesehen habe, dass es auch den anderen Lewis Hamilton gibt im Auto. Wie gesagt, wenn es nicht läuft, wie er es gerade hat oder wie er es gerade braucht, dann hat er auch schon öfter mal diese Art und Weise gehabt, dass man gemerkt hat, ja, dann wird er komisch, dann kommt auch mal was raus, wo man so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt. Und das haben wir derzeit wieder. Dass die Ära, wenn jetzt in den nächsten drei Rennen nicht noch irgendwie ein Wunder passiert, die wird zu Ende gehen mit einem Lewis Hamilton, der im letzten Jahr dadurch aufgefallen ist, sehr hart zu kritisieren. Und am Ende des Tages muss man auch so fair sein. Und das ist halt ein Punkt, den auch viele bemängeln, den man ihm zumindest mal oder den man zumindest mal ansprechen muss. Es ist eben so, dass mit dem gleichen Auto ein George Russell aktuell, besonders jetzt auch in Brasilien, wesentlich besser fährt. Also scheint es auch irgendwo ein Motivationsproblem zu sein, vielleicht auch ein Setup-Problem. Vielleicht kommt er einfach mit diesem Auto auch nicht so zurecht wie George Russell. Aber es zeigt ja, dass dieses Auto keine absolute Knalltüte ist. George Russell hat immerhin zeitweise auch um den Sieg gekämpft und war Erster, hat den Grand Prix angeführt. Also ganz so dramatisch schlecht, wie Lewis Hamilton dieses Auto gemacht hat, kann der Mercedes ja nicht sein. Und dann fließen eben mehrere Faktoren ein, die mich auch dazu tendieren lassen, dass dieses Kapitel Lewis Hamilton und Mercedes eben dann auch wirklich jetzt zu Ende gehen sollte und wahrscheinlich trotzdem am Ende des Tages mit vielen schönen und blumigen Worten zu Ende gehen wird. Ich denke, nach Abu Dhabi wird man sich emotional zeigen, da wird Lewis Hamilton auf diese Ära zurückblicken, Mercedes wird ihm absolut verdient, auch da sicher den Blumenkranz schmücken und seine besten Momente und auch die Anerkennung zollen, die er sich auch verdient hat in den Jahren, aber ja, er hat zeitweise ein Gesicht gezeigt, was ich doch ein bisschen kritisieren würde, eben weil er sehr auch versucht, das Ganze eben über Funksprüche so ein bisschen aufs Auto zu schieben, wo es aber eben George Russell zeigt, dass das Auto nicht so schlecht ist, wie Lewis Hamilton es gerne im Funk verkauft.
Ja, und das, ich weiß ja auch, dass das vielleicht einzelne Spezifikationen an Russells Auto vielleicht anders sind als an Hamiltons Auto, aber Hamilton ist siebenfacher Weltmeister. Ja, also, dass das auf einmal so in die andere Richtung geht. Wenn Hamilton vorne mitfahren würde, würden wir einen ganz anderen Hamilton sehen, glaube ich. Der hat einfach keinen Bock, da rumzudümpeln. Definitiv. Und ja, das ist natürlich auch schwierig für ihn und ich verstehe das auch. Ja, also du bist Erfolg gewöhnt und jetzt hängst du da irgendwo nirgendwo rum. Das tut natürlich weh. Und trotzdem hat er es ja aufblitzen lassen. So diese kleinen Momente mit Liam Lawson, mit Oliver Behrmann zum Beispiel, auch mit Sergio Perez. Dass er es ja noch kann, ja, also dass er dieses Racing auch liebt und dass er da Spaß dran hat. Da hat er gute Duelle gehabt. Ich glaube, da hat er unterm Helm sicherlich auch mal gelächelt. Und da war er eh froh, in Brasilien zu sein, sei er Ehrenbürger, ist das Senna-Auto gefahren. Also ich glaube, insgesamt einfach ein Wochenende, was sportlich bei Mercedes zum Vergessen war, aber emotional mit Sicherheit dann noch was bedeutet, wenn er auf diese Senna-Nummer zurückblickt. Sergio Perez. Kriegt er auch Blumen, eine ehrenhafte Social-Media-Kampagne Ende des Jahres, wenn man bekannt gibt, dass er 2025 nicht mehr fährt, weil ja, es lief ja eigentlich gar nicht so schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, am Freitag sah das ja noch ganz gut aus bei Sergio Perez. Und dann kam der Regen. Und dann kamen die nassen Bedingungen. Und dann kam wieder das, was wir bei Perez kennen. Unsicherheit, Fehler. Er hat sich rausgedreht direkt beim Start, ist dann den ganzen hinterhergefahren, hat es auch ganz gut gemacht. Am Ende hat er es aber nicht in die Punkte geschafft. Er wurde geschlagen von Yuki Tsunoda und Liam Lawson, zwei, die sein Cockpit haben wollen. Er hat jetzt keine Argumente gesammelt an diesem Wochenende, dass das dann doch nochmal weitergehen sollte nach 2024, ne?
Nee, also nicht wirklich. Zuerst, ich befürchte, er kriegt wahrscheinlich eine schnellste Runde für die Konstrukteurs-WM zum Abschied, wie Daniel Ricciardo auch. Ja, das war nichts, ne? Also hat sich ja, und wir waren uns am Anfang ja beide auch nicht sicher, weil die Kamera ja sehr spät auf seinen Dreher geschnitten hat. Was ist da passiert? Ist er angestupst worden? Das kann ja im hinteren Feld mal passieren. Aber dann kam die Wiederholung, es war klar, er hat sich aus eigenem Sudden Loss of Talent gedreht, hat dann eine lange Zeit mit Liam Lawson gekämpft und da möchte ich auch ganz kurz Liam Lawson mal wirklich für loben. Diese Zweikampfführung, die er gemacht hat, hart, aber absolut toll anzusehen, hat da den kleinen Reifenbouncer auch mit Perez gehabt und ihm gezeigt, hör zu, dich lasse ich nicht vorbei. Und es zeigt ja auch irgendwie, das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tierwelt abdriften, aber das hat dann doch so ein bisschen auch was von so einem Löwenkönig, wo die jungen Löwen jetzt ihn quasi verbannen. Und das hat Liam Lawson wunderbar gemacht. Sergio Perez hat da ganz, ganz schlecht ausgesehen, fand ich, in diesem Duell. Hat allgemein wieder am Wochenende nicht gut ausgesehen. Ich glaube, Das Pech auch, er ist ja wieder relativ spät rausgeschickt worden vom Team im Qualifying. Das ist natürlich überschattet worden, auch durch das Aus von Max Verstappen in Q2. Ich glaube, da kam er noch medial ganz gut weg mit der Geschichte, dass es da auch wieder nicht hingehauen hat. Und im Rennen kam er dann eben gar nicht voran. Und Max Verstappen hat es gezeigt. Der hat eben, ja, der hat aus einer ähnlich schlechten Situation wesentlich besser was rausgeholt. Und das zeigt einfach auch den Unterschied der beiden. Und zumal, ich habe mir jetzt gerade die Startaufstellung nochmal angerufen, also Perez ja sogar wesentlich vor Max Verstappen gestartet ist. Und ja, das zeigt einfach, dass er mit Max Verstappen null mitgehen kann. Er hat immer wieder auch gute Momente gehabt und ich glaube, wir sollten uns jetzt auch nicht hinreißen lassen, Sergio Perez auch sein Schaffen und sein Wirken in der Formel 1 komplett schlecht zu reden. Er hat großartige Momente gehabt. Ich erinnere daran, den Sieg für die Racing Points damals noch in Bahrain. Und Abu Dhabi 2021, wo er auch sensationell gefightet hat, aber er hat auch irgendwo so ein bisschen den Spirit verloren. Ich glaube, auch zu teilen das Selbstvertrauen, das, was ja auch ganz normal ist, aber ich glaube, er tut sich auch keinen Gefallen, wenn er da noch weiter beschäftigt wird und nächstes Jahr nochmal in die Saison geht, weil, und da wiederhole ich mich, aber ich muss es einfach nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn man jetzt auf die Konstrukteurs-WM blickt und sieht, Max Verstappen führt die WM an, dann heißt die Antwort, warum ist Red Bull nur Dritter, einfach Sergio Perez. Und da kann man so viel schönreden, wie man möchte. Das Ding hat er alleine in den Sand gesetzt. Und ich bin sicher, dass ein Fahrer, der mit mehr Motivation würde ich ihm jetzt nicht absprechen, aber mit mehr Selbstbewusstsein und vielleicht auch mehr Risikofreude und mehr Freude am Fahren gefahren wäre, dass Red Bull da vielleicht jetzt nicht so in die Bedrängnis gekommen wäre, den Platz da abzugeben.
Wer hat sich denn von den potenziellen Nachfolgern an diesem Wochenende mehr ins Schaufenster gestellt? Tsunoda oder Lawson, deiner Meinung nach?
Vielleicht jetzt auch eine sehr, sehr delikate Meinung meiner Meinung nach, weil Yuki Tsunoda ein fabelhaftes Wochenende hatte und er mir auch sehr, sehr leid tat, dass er da um die Früchte gebracht wurde, dieser Arbeit. Ich glaube aber schon, Liam Lawson zeigt, dass in ihm was steckt, was irgendwie besonders ist. Dieses Duell mit Sergio Perez in Mexiko schon, auch jetzt wieder in Brasilien. Dieses mitten in der Saison in das Auto zu kommen und so zu performen, so Punkte einzusammeln. Ich meine, Yuki Tsunoda hat jetzt 3 Jahre. Der ist jetzt natürlich an einem Punkt, der kennt dieses Auto in- und auswendig. Der war an der Entwicklung beteiligt. Und Lawson ist jetzt blind da reingekommen. Also für mich persönlich ist Liam Lawson der Mann, der in den Red Bull gehört. Und ich weiß nicht, wie siehst du es denn? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil, wie gesagt, für mich Liam Lawson. Aber ich weiß nicht, ob ich da momentan auch ein bisschen zu sehr eben auf dieser Lawson-Euphoriewelle schwebe.
Nee, für mich auch. Ich glaube, dass Lawson hat am ehesten das, was Verstappen hat in den Duellen. So eine, im Englischen würde man sagen, ruthless aggression. Ja, Es ist einfach so eine Art und Weise im Duell, die sehr hart ist, sehr kompromisslos und sehr erfolgreich. Und ja, er hatte natürlich das Pech, dass Piastri ihn weggedreht hat, aber danach hat er sich halt auch nochmal super erholt, ne? Also das darf man nicht vergessen.
Ja.
Das war schon insgesamt ein super Wochenende. Ich möchte zu nur das Wochenende jetzt nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Performances von Lawson ein besseres Bewerbungsschreiben sind als die doch relativ gute Form von Tsunoda. Denn auch der hat eine gute Form. Aber ich glaube fast, dass für die Zukunft, also und da muss man natürlich auch gucken, was will Red Bull? Also sucht Red Bull jetzt jemanden, den man nur 25 da reinsetzt und dann guckt man mal, was 26 ist? Oder muss man sich der Gewissheit stellen, man muss für 2026 denken. Und 2026 könnte es sein, dass Max Verstappen nicht mehr für das Team fährt, sondern für Mercedes oder Aston Martin. Dann kann man natürlich gucken, wen möchtest du als Nummer 1 Fahrer danach aufbauen und wer könnte am ehesten in die Fußstapfen von Max Verstappen treten, die natürlich riesig sind, ja. Und es kann keiner diese brutale Qualität von Max Verstappen 1:1 ersetzen. Aber wenn ich es jemandem zutraue, in diesem Konstrukt Red Bull am besten zu performen, ist es Liam Lawson von den Fahrern, die gerade da sind, weil Tsunoda ist nicht konstant genug, leider, ja. Und es ist halt die Frage, ist der auch überhaupt gut genug für Red Bull Racing? Und da habe ich weniger Bedenken bei Lawson. Und ich glaube, das ist auch das, was Christian Horner, glaube ich, gerade so ein bisschen eruiert. Inwiefern das möglich ist, Liam Lawson da auch in dieses Cockpit zu setzen.
Ja, ich würd gerne noch einen kurzen Punkt einstreuen, auch weil du auch gerade davon geredet hast, wer wird zukünftig der Nummer 1 Fahrer, was auch in meinem Kopf so ein bisschen rumschwirrt. Es ist jetzt natürlich auch stark gebremst worden, weil Red Bull sich da doch recht gut wieder gefangen hat. Aber die Sache, je nachdem, wie es 2025 läuft, ob man da vielleicht auch von anderen überholt wird, ist natürlich auch die Frage, weil es natürlich auch immer hieß, wenn Russell, wenn Norris auf den Markt kommt, dann kann Red Bull zuschlagen. Ich frage mich aber auch, nichtsdestotrotz, weil ich da dem Frieden noch nicht so trauen möchte, wie attraktiv ist für 2026 das Red Bull Cockpit dann überhaupt noch? Ist Red Bull dann überhaupt noch ein WM-Kandidat oder kann es vielleicht wirklich passieren? Und gerade 2026, irgendwann wird sich im Paddock ja auch rumsprechen, wie das mit den Motoren läuft. Und Red Bull ist da für mich definitiv das größte Fragezeichen als erstmalig wirklich alleiniger Hersteller und mit Ford als, ja, als Partner, die eben auch in der Formel 1 lange Zeit keine Erfahrung mehr gesammelt haben. Und da wäre natürlich ein Liam Lawson, Mann aus dem eigenen Kader, für mich echt auch der ideale Kandidat, sich da abzusichern für den Fall, dass man eben nicht mehr dieses Cockpit ist, nach dem alle streben. Von daher, ja, Liam Lawson für mich da ganz klar der Mann, den ich gerne im Red Bull sehen würde.
Wen wollt ihr im Red Bull sehen? Was glaubt ihr, wer hat die besten Karten? Schreibt uns gerne in die Kommentare unter unsere Social-Media-Kanäle. Starting Grid findet ihr bei Facebook, Instagram und bei Twitter, /X. Und uns findet ihr auch. Die Links sind alle in den Shownotes. Und nach einer kurzen Pause melden wir uns noch einmal zurück und schauen mal auf das Lehrgeld, das die jungen Wilden zahlen mussten an diesem Wochenende in Brasilien. Und das war doch sehr teures Lehrgeld. Für einige teurer, für den anderen gar nicht so teuer, aber trotzdem wichtiges Lehrgeld. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Viele junge Fahrer unterwegs gewesen an diesem Wochenende. Einer eher unfreiwillig, denn Kevin Magnussen hat sich krank gemeldet am Freitag und Oliver Baermann durfte erneut spontan einsteigen. Und im Teamduell gegen Nico Hülkenberg hat er das wieder richtig gut gemacht.
Ja, Olli Baermann da ganz, ganz spontan zu einem neuen Drive gekommen wieder für Haas. Fand ich sehr erfrischend, auch wenn, und da würde ich dann die Überschrift dieses Kapitels quasi aufnehmen, auch wenn er natürlich Lehrgeld gezahlt hat. Es war das erste Mal für ihn, das erste Mal auch, dass er Wiese gesehen hat an einer Rennstrecke als Formel-1-Fahrer in Kiesbetten. Und natürlich auch diese Wetterbedingungen hat das, wie ich finde, am Ende trotz auch Strafe und trotz auch Fehlern, aber glaube ich, ganz gut gemacht. Und das muss man einem Rookie dann auch zusprechen, wenn es dann das erste Mal eben dahin geht, dass alles drumherum wirklich im Chaos versinkt, dass wir die Strecke wirklich haben. Und Brasilien ist ja eine Extreme bei Regen, weil wir eben Stellen haben, die dann schnell trocken werden. Das haben wir ja gesehen, wo man schon fast an Slicks gedacht hat und andere Stellen, wo das Wasser eben so schön runterläuft und sich da in die Senken legt. Das ist schon nicht einfach. Und für einen Rookie, der dann wirklich das erste Mal Formel-1-Wagen da bewegt in solchen Sphären, ist das natürlich eine ganz herausfordernde Sache. Und das muss man denen auch, glaube ich, wirklich eingestehen. Aber im Großen und Ganzen hat Olli Baermann mir wieder gezeigt, dass da jemand ist, der seinen Weg gehen wird und am Ende des Tages, glaube ich, wirklich ein Mann ist, den man irgendwann mal in Rot sehen kann und der auch für Ferrari wirklich Sachen schaffen kann. Und das, finde ich, ist aller Ehren wert und ja, da sollte man dieses Lehrgeld auch einfach mitnehmen. Ne? Es gibt ja keinen besseren Moment, als wenn du sowieso mehr oder weniger außerhalb der WM-Wertung fährst. Und dann kannst du eben genau in solchen Rennen so viel lernen und so viel mitnehmen. Und ich glaube auch, dass Olli Baermann es beim nächsten Mal unter solchen Bedingungen schon wesentlich besser machen wird.
Das denke ich auch. Das ist aber auch wichtig, dass du diese Rennen noch hast. Ich meine, bislang hat er das Glück, dass er, wenn er eingesetzt wurde, halt im Trockenen eingesetzt wurde. Und wenn du jetzt frühzeitig schon mal die Erfahrung machst, wenn du nächstes Jahr eh in dem Team fährst, wie das ist, wenn du bei nassem Regen, hä? Natürlich. Wasser ist nass.
Durch eine gerade fährst.
Mein Gott. Muss schlafen. Bin müde. Dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Lehrgeld, was er da gezahlt hat. Weil da geht es ja auch um so viel. Ne? Ich war ja eigentlich auch echt froh, dass man da jetzt nicht noch irgendwie auf Biegen und Brechen versucht hat, Kevin Magnussen fit zu spritzen oder sowas. Oder irgendwie auf Heilerde-Kur zu setzen, damit die Übelkeit weggeht. Sondern, dass man gesagt hat, nee, wir machen das jetzt mit Oliver Berman. Ist natürlich bitter gewesen für Kevin Magnussen, der wäre sicherlich gern dort gefahren. Aber insgesamt, glaube ich, war das für Berman ein ganz, ganz wichtiges Wochenende. Hatte auch super Duelle mit Lewis Hamilton zum Beispiel, wo Hamilton ihn da so ein bisschen rausdrückt schon fast. Aber Berman blieb da auf dem Pinsel und hat das durchgezogen und hat das sehr, sehr stark gemacht. Diese Strafe für sein Ding gegen Colapinto, also ich weiß, also das war wirklich so eine Entscheidung wie beim Fußball schon fast. Ja, also ein bisschen sah es aus wie eine Schwalbe von Colapinto, muss man sagen. Ja, also da hätte ich gerne den VAR nochmal eingesetzt in dem Moment, weil, also ich weiß nicht, ob er ihn da so berührt hat, dass das alles so, dass das 10 Sekunden sein müssen plus 2 Punkte auf die Straflizenz, auf die Superlizenz, also
Also er hat schon ein sehr, sehr gutes Argument gebracht, als er sagt, das hat ihn doch null beeinflusst, ne? Ja. Also wenn er ihn rausdreht in dem Moment, bin ich da voll bei, aber ich glaube, er war ja schon durch seinen eigenen Dreher, er hat ja dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und hat sich gedreht, war ja schon bestraft genug, also da weiß ich auch nicht, da hat mir so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt, war ja auch allgemein sehr undurchsichtig auch oft für die Rennleitung, wobei gerade bei diesen Restarts und Safety Car, aber man muss schon sagen, in den Strafen scheinen sie jetzt eine Konsequenz zu fahren. Und da hat Austin und ja dann auch Max Verstappen sicher auch zu beigetragen, dass man jetzt eben sagt dazu, wir gehen jetzt rigoros vor und verteilen die 10 Sekunden. Die wurden da ja wirklich verteilt wie Bonbons in der Fußgängerzone. ist dann wieder die Frage, wie viel Sinn hat es in dem Fall gemacht? Da hat mir so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und die Sinnhaftigkeit gefehlt. Aber ja, auch das gehört zum Lernen dazu und ich glaube, solche Situationen, die werden ihn auch stärker machen und wenn wir überlegen, wie wenig Einsätze er bisher hatte und dass es immer Kurzeinsätze waren und dass er sich immer auch sehr kurz nur darauf vorbereiten konnte, finde ich seine Leistung auch im Gesamten, da rede ich jetzt auch über Saudi-Arabien, über Baku und auch über Brasilien, weil nicht viele wären noch auf Platz 12 eben gefahren nach so einem Dreher und mit 10 Sekunden Strafe. Ich meine, der hat da ja auch Leute hinter sich noch gelassen, auch wenn es nicht mehr viele waren, weil nur noch 15 ins Ziel kam. Aber ich glaube auch untalentiertere Fahrer, die wären auch dann nach so einem Rennen einfach als Letzter durchs Ziel gefahren und hätten sich aufgegeben. Und er hat gebissen im Duell mit Lewis Hamilton. Er hat gebissen. Der hat gezeigt, mit mir machst du das nicht. Ich halte da rein. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend.
Das fand ich auch sehr erfrischend und ich mag Olli Berman ja auch super gern. Und deswegen hoffe ich, dass er da die richtigen Schlüsse draus ziehen kann. Die richtigen Schlüsse aus dem Wochenende ziehen muss sicherlich auch Franco Colapinto, aber der hatte ein schweres Wochenende. Ich glaube, das war unfreiwilliges Lehrgeld, was er gezahlt hat, weil durch den Tod seines Opas natürlich viele Emotionen schon dabei waren. Ich glaube, das hat ihn schon sehr, sehr mitgenommen. Das hat man ihm auch angesehen, finde ich. Der hat die Leichtigkeit nicht gehabt, die er sonst hat, auch in Interviews und ja, in seiner ganzen Art. Und dann kam natürlich das alles so ein bisschen zusammen am Sonntag. Ne? Also zuerst Alex Albon und er, die beide gecrashed sind in der Qualifikation am Vormittag. Albon ja richtig heftig, der konnte ja dann nicht mehr fahren. Obwohl ich da nicht sicher bin, ob man einfach nur die Zeit nicht hatte, um den Motor von Albon in das Auto von Colapinto zu setzen, weil die Startposition von Albon aufzugeben, ich glaube, das tat Williams schon weh. Und ich glaube, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte man das sogar gemacht. Und dann schafft es Williams gerade, so das Auto von Colapinto fertig zu kriegen. Ja, und dann wirft er es wieder weg im Rennen. Ne? Es ist natürlich, also er kriegt dahingehend Welpenschutz auf jeden Fall, finde ich, weil es halt zum ersten Mal war, dass er in diesen Bedingungen dort Formel 1 gefahren ist. Und er wollte halt wieder aufs Feld aufschließen nach seinem Boxenstopp. Aber trotzdem ist das natürlich bitter, wenn du dann, wenn du im Grunde genommen 3 Autos kaputt machst an einem Wochenende und Colapinto davon 2 im Grunde, dann ja, wenn wir bei anderen wahrscheinlich auch sehr kritisch sein, ne? Also wenn wir jetzt an Mick Schumacher denken zum Beispiel, ich meine, gut, der hat es im Trockenen in Saudi-Arabien weggeworfen, in einer Highspeed-Stelle, oder ja gut, in Monaco ist er ja auch aufs Nasse ein bisschen gekommen und hat das Auto in die Leitplanke gesetzt. Ja, also wie gesagt, bei allem Hype um Colapinto, klar, ist ein junger Fahrer, aber das war natürlich dann tatsächlich ja wahrscheinlich sowas wie ein Rookie-Mistake, ne?
Ja, also die Umstände waren für ihn einfach schon brutal schwer. Du hast gerade angesprochen, der Tod des Großvaters. Ich glaube auch, dass dieser Hype, den er ausgelöst hat, und wir hatten ja viele argentinische Fans dort, die ihm zugejubelt haben, das musst du ja auch erstmal verpacken, weil dann entsteht ja dann auch ein ganz anderer Druck. Er ist ja reingekommen als absolut unbeschriebenes Blatt, was keiner auf dem Zettel hatte, auch ich persönlich nicht, und konnte frei auffahren. Und jetzt hat er das erste Mal Druck gehabt, einen persönlichen Schicksalsschlag und dann eben noch Bedingungen, die wirklich schwer sind. Und ich meine, es haben ganz andere auch Fehler gemacht. Das zeigt ja auch, wenn wir da sehen, ein Carlos Sainz, ein Fernando Alonso, da haben ganz andere Kaliber auch die Autos weggeschmissen. Also ja, es war brutales Lehrgeld, auch zu teilen, wie du sagst, unfreiwillig aufgrund der familiären Situation. Und ich glaube, das muss man einem Rookie aber eingestehen. Man sollte jetzt nicht sofort den Stab über Colapinto brechen. Es ist eben was ganz Neues, genau. Und ich glaube, er wird uns noch viel Freude machen in den letzten drei Rennen. Und wenn er sich auch selber ein bisschen gefangen hat und sich hoffentlich nicht allzu sehr jetzt davon abschrecken lässt, weiterhin aufs Ganze zu gehen, dann wird er auch seine Leistung und seinen Flair wiederbekommen. Also da sehe ich auch wirklich nichts Schlimmes und nichts Schlechtes an der Geschichte. Es ist einfach bitter. Manchmal hast du so ein Wochenende, das, wie gesagt, haben ganz andere auch. Shit happens. Aber ich hoffe für ihn, dass er da gut rauskommt für sich und schnell wieder auf die Höhe kommt. Jetzt hat er auch ein bisschen Zeit, um das alles auch zu verarbeiten, auch die private Geschichte. Und dann glaube ich, werden wir in Las Vegas schon wieder einen ganz anderen Franco Colapinto sehen.
Ja, und in gewisser Weise hat auch Liam Lawson Lehrgeld bezahlen müssen, ne? Also ich finde, am Ende schon ist das Ergebnis 9. Platz. Ich meine, das sind 2 Punkte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber gefühlt von der Gesamtperformance, er hatte natürlich schon auch das Pech, dass Oscar Piastri ihn da rausgedreht hat. Da musste er dann wieder so ein bisschen aufholen. Aber also von meinem Gefühl her war da mehr drin für ihn an diesem Wochenende.
Definitiv. Also erstmal, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Wir müssen davon reden, dass der Mann sich einmal komplett weggedreht wurde, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der dich ja auch erstmal durcheinander bringt, der das Rennen versaut, der dich aus dem Rhythmus bringt, und da hat er super schnell wieder reingefunden. Es wäre sicher mehr gegangen, er war eben einer der Leidtragenden, und das musste er jetzt erleben, wie es halt ist in solchen Situationen, wenn das Glück und das Safety Car und die Flaggen gegen dich sind, dass du dann auch gute Position verlierst, und es war viel möglich. Und wir hatten ja eine Zeit lang, wo diese Wet Tires, die Racing Bulls ja draufgeschnallt hatten, wirklich richtig gelaufen sind. Und wer weiß, was da gegangen wäre. Aber das ist es eben in der Formel 1. Es gibt Situationen, da reden wir am Ende lange, lange über das Hätte, Wenn und Wäre. Am Ende des Tages steht aber mit Platz 9 und 2 Punkten, glaube ich, eine gute Leistung für Liam Lawson da, der sich in diesen Bedingungen wirklich gut geschlagen hat und, wie eben erwähnt, mit Perez ein super Duell auch gefahren hat. Und ich glaube, er sollte für sich, und das mache ich auch, für ihn in meiner Betrachtung das Positive rausziehen. Und er hat jetzt einfach mal auch gelernt, die Formel 1 ist halt nicht immer nur Sonnenschein. Denn das haben die Rookies bisher ja gehabt. Die haben ja wirklich grandiose Rennen, grandioses Echo und auch viel, viel Wohlwollen der Leute gehabt. Ja, und jetzt hat er erlebt, es läuft nicht immer rund. Ja, auch daraus wird er lernen, und ich glaube, dadurch wird er auch stärker werden.
Bin gespannt, wer dann in Las Vegas erstarkt zurückkommt. Also es war ein besonderes Rennwochenende in Brasilien, emotional, fahrerisch, vom Wetter her. In Las Vegas wird alles ein bisschen anders. Da wird es zwar auch besonders, besonders glitzernd, besonders viel Glamour, wenn sie über den Strip donnern, aber es wird keinen Regen geben. Das ist mal ziemlich sicher. Außer es geschieht da ein Wunder, dass plötzlich doch Regen in Nevada fällt. Aber ich glaube, die Formel 1 beginnt jetzt quasi dann tatsächlich schon so Richtung Weihnachten zu orientieren. Ja, nochmal diesen Triple Header dann durchstehen. Diese 3 Rennwochenenden in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Und vielleicht haben wir in Las Vegas dann auch den neuen Formel 1 Weltmeister. Da werde ich ja dann auch vor Ort sein. Da freue ich mich schon sehr drauf, tatsächlich wieder. Und ja, so eine WM-Entscheidung mal live zu sehen, hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal passiert. Ja, also von daher ist jetzt auch nicht so spannend tatsächlich. Aber wäre trotzdem eine nette Geschichte. Ja, aus Brasilien. Gibt es da noch ein positives, ein negatives, was du mitnimmst nach diesem Rennwochenende?
Ja gut, positiv für mich überstrahlt natürlich das Ergebnis für Alpine vieles. Ich glaube, positiv für die gesamte Formel 1, dass man in schlechten Bedingungen bei Regen ein Rennen relativ gut vollführen konnte. Und das zeigt ja auch, dass diese Autos nicht mehr diese Probleme haben und diese ewig negativen Kommentare zur heutigen Formel 1 und Regen. Die Fahrer haben gezeigt, sie können es mit den Bedingungen aufnehmen, auch wenn einige dran gescheitert sind. Aber wir haben am Ende des Tages im Rückblick, glaube ich, ja, ich möchte schon sagen, für die Saison 2024 auf jeden Fall legendäres Rennen gesehen. Wir haben einige Überraschungen gehabt. Natürlich mit Lando Norris jetzt auch das Ende eines theoretischen WM-Kampfs. Negativ würde ich jetzt tatsächlich sagen, hat für mich die Kommunikation für Fans und auch in dem Fall für uns beide, als wir die Watchparty kommentiert haben, weil nicht immer klar war, was oder warum gewisse Aktionen gefahren wurden. Ich erinnere da an Safety Car, was plötzlich rauskam, wo die Kommunikation echt nicht wirklich gepasst hat, weil ich weiß nicht, vielleicht fehlt in diesen Situationen dann wirklich auch dieser FIA-Funk, den wir ja auch mal hatten und auch verteufelt haben. Und ich glaube, zu Recht verteufelt, weil er viel, viel Kontroversen erzeugt hat und auch viel Missverständnisse. Aber vielleicht in solchen Momenten dann zu überlegen, da die Leute mehr mitzunehmen, das Verständnis zu machen, auch der Vorfall mit Lando Norris an der Ampel, wo man nicht wirklich durchgeblickt hat, was ist jetzt und was war da genau los und er dann plötzlich nur diese Infringements da reinkommen. Ja, und dann zum Abschluss glaube ich auch noch das Thema, am Ende wurden jetzt Geldstrafen ausgesprochen für diese Vergehen eben da schon loszufahren, obwohl die Ampel das nicht gestattet hat. Die Frage ist, hätte man da auch besser kommunizieren können, weil wir ja alle davon ausgegangen sind, dass dieses Rennergebnis, so wie wir es dann gesehen haben, nicht stehen bleibt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schlechteste und Bitterste, wenn du als Formel-1-Fan dann den Fernseher ausmachst und dir nicht sicher sein kannst, ob das, was du da gesehen hast, am Ende wirklich Bestand hat. Da würde ich noch hingehend Kritik äußern. Für mich überstrahlt aber ehrlicherweise auch das Positive, weil ich glaube, wir haben ein tolles Rennen gesehen bei Bedingungen, wo ja vor gar nicht allzu langer Zeit es vielleicht undenkbar gewesen wäre, da loszufahren und ein Rennen zu haben.
Und ich finde auch tatsächlich, dass der Einsatz des Safety Cars während des Rennens sehr gut gewählt war. Ich bin war sehr zufrieden damit, persönlich, dass man das Safety Car rausgeholt hat, um quasi zu gewährleisten, dass man das Rennen weiterlaufen lassen kann. Weil man wollte natürlich mit Blick aufs Wetter und mit Blick auf das, was danach hätte kommen können, auch mit Unterbrechungen und sowas und an Zeit, die dir verloren geht, so viele Runden wie möglich drehen und ein paar Runden quasi dem Safety Car zu machen, um zu hoffen, dass man wieder eine relativ trockene Linie fährt. Das war ja das, was sich viele auch in Spa gewünscht haben. Und da hat die Rennleitung, finde ich, gut reagiert. Ist natürlich doof gelaufen, dass Franco Colapinto sich da rausgedreht hat und gecrashed ist. Aber ich fand den Einsatz da echt total angemessen im Nachhinein. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, auch die Art und Weise. Ich meine, klar, das lag natürlich auch so ein bisschen dann an der Situation. Gut, wir hatten die VSC-Phase von Hülkenberg, aber dann hat der Regen halt auch echt zugenommen und es war echt viel Regen, ja, und bevor man da wieder unterbricht und auf Rot geht, da fand ich es schon klug, das Safety Car rauszuholen, aber gut, das hat ja leider nicht ganz so funktioniert, weil eben einer einen Unfall gebaut hat.
Da hätte ich noch ganz kurz zum Abschluss, Kevin, vielleicht eine Idee. Du weißt ja, dass ich ja auch großer WEC-Fan bin. Ja. Und da ist es tatsächlich so, der auch aus der Formel 1 mittlerweile bekannte Rennleiter Eduardo Freitasch, der wird bei solchen Sachen, wenn Safety Cars ausgerufen werden oder in der WEC gibt es ja auch Full Course Yellow, dann aber auch eingeblendet im Weltfeed. Und vielleicht einfach auch dieses Verständnis zu erzeugen. Ich glaube wie du, es war die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, das Safety Car rauszuholen. Der Regen hat zugenommen. Und es wurde ja auch zu Teilen ja wirklich dann hätte wild werden können. Vielleicht einfach dann wirklich mal den Rennleiter einmal ins Worldfeed ziehen, zu sagen, now safety car because of bad conditions. Dann brauchen wir nicht wieder die Diskussion, also wir brauchen dann nicht die Teamfunks, so wie früher, dass dann Toto Wolff oder Christian Horner sich noch einschalten. Aber das hätte ich mir gewünscht, einfach auch zum Verständnis, weil für mich, der dann eben dieses Worldfeed geschaut hat und dann eben auch nicht Eindrücke hat, vielleicht von wie andere, die dann Sky schauen oder ORF oder Servus TV, wo die Kommentatoren noch wesentlich mehr Infos natürlich haben und dann vielleicht auch schon was streuen, eben einfach wirklich zu wissen, okay, das ist jetzt der Grund und dann habe ich auch einfach viel mehr Verständnis für Entscheidungen, weil am Ende, da gehe ich voll mit dir mit, war es definitiv eine gute Entscheidung, auch wenn es am Ende eben durch Franco Colapinto in dem Fall dann natürlich so ein bisschen ad absurdum geführt wurde.
Eine gute Entscheidung ist auch zum Abschluss eines Podcasts immer auf unsere Tippspiele und unser F1 Fantasy Spiel zu gucken. Und Dennis, du hast also wahrscheinlich auch diese Meisterschaft jetzt für dich entschieden. Also 3,5 zu 1,5 Punkten, da hast du eindeutig gewonnen an diesem Wochenende. Jetzt steht es 50 zu 47. Ob ich diese drei Punkte nochmal aufholen kann, ich meine Zweifel dran. Gratulation.
Wir werden es sehen in der nächsten Ausgabe.
Bei unserem Kicktippspiel gratulieren wir aus Gruppe 1 Ben 93, aus Gruppe 2 Floffy zu jeweils 43 Punkten und den Tippspielsiegen in den beiden Gruppen und aus Gruppe 3 Dr. Bindenlecker mit 41 Punkten zum Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Margarete weiterhin mit 952 Punkten aus Gruppe 1, auf Platz 2 Prince 2512 mit 940 Punkten aus Gruppe 1 und auf Platz 3 jetzt geteilt Tipper 3000 aus Gruppe 1 und Tiger Trojan Senior aus Gruppe 2 mit 938 Punkten. Beim F1 Fantasy Spiel gratulieren wir Jasper mit seinem Team Golf Plus Fahrer mit 296 Punkten zum Tagessieg. Und in der Gesamtwertung wird weiterhin Noemi mit dem Team Turbo 5022 Punkte vor David mit Das Goon 4761 Punkte und Janne mit Racing Tigers 05 mit 4645 Punkten. Also mach da auf jeden Fall weiter mit. Und ich würde sagen, wir machen den Laden jetzt hier dicht. Machen jetzt mal eine Woche Pause. Also nächste Woche Montag können wir uns natürlich wieder. Aber wir wünschen euch eine gute Formel-1-freie Woche. Genießt die Zeit auch mal wieder ohne Formel 1. Ich glaube, nach den drei Wochen mit sehr vielen Stories, mit sehr viel Dramatik, mit sehr viel Stress auch, ist es, glaube ich, ganz gut, dass jetzt mal zwei Wochen Pause ist, dass man noch mal ein bisschen Luft holen kann, bevor es dann nach Las Vegas geht. Und Dennis, vielen lieben Dank für eine schöne Ausgabe. Hat Spaß gemacht.
Ja, der Dank geht natürlich wie immer zurück. Und wir sprechen uns ja Montag noch. Dann werde ich dir Montag eine tolle Reise nach Las Vegas wünschen.
Ja, nee, wir sprechen sogar noch zwei Montage bis Las Vegas.
Ah, ja, stimmt, das sind ja sogar zwei Wochen Pause. Ja, ne? Genau. Ja, okay. Ja. Aber mein Dank bleibt trotzdem bestehen und ich wünsche wie immer allen auch eine traumhaft schöne Woche.
Ja, habt eine schöne Woche. Abonniert Starting Grid, wo ihr als Starting Grid abonnieren könnt. Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört. Gerne auch eine Rezension da lassen. Sternebewertung, freuen wir uns sehr drüber, Feedback aller Art. Wir wollen natürlich auch immer weiter besser werden. Deswegen, wenn ihr was habt, was euch stört, was ihr mögt, schreibt es uns gerne, auch gerne per E-Mail. Wir gehen gerne in Kontakt mit euch und hoffen, dass euch das, was wir hier machen, gefällt. Und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt gut aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep Racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.